da sind wir in der nächsten Ausgabe der Formless Week, Formless Week Nummer 20. Und ja, wir haben natürlich für euch wieder Rampage, Dynamite und natürlich auch Collision im Gepäck und wollen da heute mal offiziell drüber sprechen. Und ja, haben im Vorfeld, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, Matt Hardy, Jim Cornette und The Great Brian Last haben sich ja ziemlich auf Twitter in die Haare bekommen, wo eben auch Brian Last dann irgendwie gesagt hat, ja okay, wir haben genügend geredet oder wie auch immer so, ne, jetzt müssen wir mal gucken, wie man hier irgendwie weitermacht. Ja, genau, da ist eben das Problem. Also wir müssen halt gucken, wie wir da weiterkommen. So, ja, Matt hat sich dann irgendwie aufgeregt. Brian Last hat gesagt, jetzt hör mal auf, Matt. Ganz ehrlich, du hast jetzt schon über Wochen oder über Monate nichts Relevantes mehr gemacht im Business. Du brauchst es nicht immer zu verteidigen. So, eure Shows sind problematisch. So, und genau das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen einmal offiziell darüber sprechen, was bei AEW alles so läuft und was nicht. Und wir wollen heute uns mal nicht darüber lustig machen, sondern wirklich mal versuchen, konstruktive Kritik zu geben, warum wir die Shows im Moment problematisch finden. So, dafür habe ich natürlich mit dabei den Wisecam.
Yay! Ich werde mich zusammenreißen. Es wird ganz einfach sein, die ganzen Kram nicht zu zerreißen. Ja. Ich freue mich.
Es geht ja nicht darum, dass man die nicht zerreißen kann, aber vielleicht einfach mal konstruktiv sagen, warum macht es für mich keinen Sinn und eventuell sogar eine Idee geben, wie man es besser macht. Und natürlich mit dabei ist auch der Ösi Mattis.
Jo, der ultra anstrengende Österreicher ist auch, hat seine Medikamentendosis erhöht, dass er auch mal ein bisschen entspannter heute ist. Und ja, das wollen wir heute machen. Ja. Das wollen wir machen. Wir wollen heute einmal probieren, nicht zu ragen, nicht durchzudrehen, aber trotzdem Kritik ausüben, wo Kritik angebracht ist. Aber auch Lob aussprechen, wo Lob angebracht ist.
So ist es. So, und damit fangen wir an. Wir gehen direkt rein in die AEW Rampage-Ausgabe Nummer 100. Ne? I told you, ja, sie würden das zelebrieren und so weiter und so fort. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir Rampage dann irgendwann so langsam zur Seite schieben. Und ja. Also Rampage, die Nummer 100 in Edmonton, Alberta, Kanada, circa 5.800 Zuschauer und ja,
es ging gleich vorweg von mir, es fühlt sich nicht ansatzweise an wie eine große 100-Jubiläumsshow.
Nee, das ist richtig.
Es ist derselbe Kram wie immer.
Ja.
Das ist schon mal ein Daumen nach unten.
Genau, das war schade. Haben wir halt auch gesagt, so, man hätte da deutlich mehr machen können. Gerade für die 100. Show wäre es ja auch mal sinnvoll gewesen, irgendwie ein größeres Match, vielleicht auch ein wichtiges Match irgendwie im Main Event zu haben. Ja, vor allem auch
mehr Zeit nehmen dafür. Und dann hättest du am Anfang erstmal eine Rückblende machen können auf die 100 Dinger, so ein Best-of-Reel oder sowas. Ja. Aber das hatten wir überhaupt nicht. Wir haben denselben Kram wie immer. Es hat sofort gestartet mit dem Match. Ich meine, das ist nichts Schlechtes.
Ja.
Ne? Das sagen wir oft genug, wenn eine Show gleich mit einem Match anfängt, ist immer gut, aber es ist halt Rampage und Rampage fängt gleich immer mit einem Match an, weil sie genau übergehen halt von Dynamite.
Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben die Dark Order in einem Six-Man-Tag gegen die Elite. Die Dark Order besteht in diesem Falle noch aus den Überbleibseln der vergangenen Dark Order, also aus Evil Uno, Alex Reynolds und John Silver. Und auf der anderen Seite haben wir die Elite, das sind Hangman, Adam Page und die Young Bucks. Ja, und das Match tröpfelt so vor sich hin, muss ich tatsächlich sagen. So ein paar Aktionen waren ja ganz gut, die sie dann hier gezeigt haben. Ne? Dann gab es auch wieder einen Splash nach draußen. Es war wieder viel Ablauf und hier war dann schon das Erste, was ein absolutes Problem war. Man fängt Hangman Adam Page draußen auf und wollte dann irgendwie einen besonderen Spot zeigen. Das hat dann auch nur so lala funktioniert. Und dann wollten die Young Bucks das Gleiche mit Evil Uno machen und können ihn kaum festhalten. Nur damit dann Hangman Adam Page, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück bei dem Bild, hier sehen wir das jetzt auf dem Bild, nur damit Hangman Adam Page vom Apron eine Shooting Star Press auf ihn runter zeigen kann. Die Young Bucks schaffen es nicht, ihn festzuhalten, weil Evil Uno in dem Moment zu schwer ist. Evil Uno muss sich dann krampfhaft an den beiden festhalten. Und genau das ist es, Leute. Nicht nur, dass solche Six-Man-Tag-Matches sich ja oftmals auch einfach super erzwungen anfühlen, sondern eben auch einfach auch in vielen Punkten belanglos und langweilig sind, kommen dann noch solche Spots, die es einfach erschweren, das Ganze auch noch ernst zu nehmen, wenn du siehst, dass der Gegner halt eindeutig mithelfen muss, damit überhaupt noch irgendwas funktioniert.
Da frage ich mich halt auch immer, ob man diese Spots vorher überhaupt ausprobiert oder ob man einfach sagt, wir probieren das und wir machen das schon, weil wir sind Person XY, wir können das schon.
Ja.
Ich würde ja gerne Leute wie die Young Bucks ernster nehmen, aber mit solchen Aktionen und auch dadurch, dass sie halt nur, sagen wir mal, 80% in Trios-Matches sind, die durchchoreografiert sind wie ein Balletttanz, und das meine ich jetzt gar nicht einmal negativ, ein Balletttanz kann schön sein, kann interessant sein, aber es ist trotzdem so, wenn man merkt, dass es choreografiert ist, wenn man einfach nur, wie wir es eigentlich immer angesprochen haben, sehen, dass jeder nur auf sein Zeichen wartet, dass Ablauf A jetzt kommt, dann folgt Ablauf B, dann folgt Superkick Party dort.
Ja.
Das macht keinen Spaß, das ist vorhersehbar, das nimmt einfach alles raus, und wir wissen ja, man kann ja auch gute Trios-Matches machen. Es ist ja nicht so, als ob alle Trios-Matches, die man hier bisher gesehen hat, auch von den Young Bucks waren, glaube ich, ein, zwei dabei, die ich unterhaltsam und gut fand. Aber das Hauptproblem ist immer, dass sie probieren, jedes Match als etwas Besonderes darzustellen. Und das muss es nicht. Es kann auch mal gediegener sein. Lasst den Spot weg, wenn ihr euch damit nicht sicher fühlt. Lasst einfach solche Sachen weg. Und ihr seid doch gute Wrestler eigentlich. Ihr braucht doch es doch nicht. Ihr habt es doch nicht nötig, dass ihr euch immer wieder selbst profilieren müsst. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, und vor allen Dingen teilweise passt es überhaupt nicht in den Matchablauf, ne? Und das ist eben genau das. Das muss einfach nicht sein und man braucht das nicht in jedem Match, in jeder Weekly oder sonst irgendwie was. Naja, wir sehen dann hier am Ende, das fand ich einigermaßen okay, Konosuke Takeshita, der hier mit dem Referee argumentiert und dann eben sagt, ja, bla, in dem Moment kann Evil Uno das dann ausnutzen, haut dann dem Hangman in die Klöten, dann kommt Claudio rein, verpasst ihm noch einen Vorarm und Evil Uno nutzt das dann, um Hangman Adam Page zu pinnen. Was ich grundlegend erstmal vollkommen in Ordnung finde, weil es zum einen die Fehde der Young Bucks gegen den, jetzt wollte ich schon Bullet Club sagen, natürlich gegen Blackpool Combat Club, stärkt, und zum anderen ist es auch mal gut, wenn die Dark Order wenigstens mal irgendwas gewinnt. So, ja. Und dann...
Aber aus meiner Sicht wäre es halt besser gewesen, wenn die Dark Order wirklich den klaren Sieg hier gemacht hätten, weil es die Story ist zwischen Hangman Adam Page und der Dark Order, die wir hier quasi am Laufen haben. Es hätte quasi schon der Start einer neuen Storyline sein können, weil wir ja nächste Woche das Blood and Gut Match haben, was ja die Elite versus Blackpool Combat Club Storyline ja beenden soll.
Ja.
Weißt du, wenn jetzt die Dark Order hier einen klaren Sieg gehabt hätte, es wäre richtig geil gewesen für die Dark Order auf jeden Fall, einen klaren Sieg gegen die Elite, und danach hätte der Blackpool Combat Club immer noch eingreifen können.
Ja.
Weißt du, die Dark Order holt den Sieg, hauen ab aus dem Ring, Elite bleibt da, verdattet, und dann kommt von hinten Kanoeske oder Claudio ran.
Wäre auch machbar gewesen,
hätte absolut. Hätte besser gefunden, ganz ehrlich.
Also ich hätte, also teilweise stimme ich zu, ich würde sagen, so ein Clean-Sieg von der Dark Order hätte dann doch schon, finde ich, etwas stärker die Young Bucks geschmälert, und das sind halt einfach zurzeit eine der Hauptstorylines. Ich hätte ein Eingreifen vom Blackpool Combat Club schon gemacht, aber nicht so intensiv, wie man es hier gehabt hat. Man hätte vielleicht einfach nur eine Ablenkung starten können und ohne wirklich einen physischen Eingriff, Und dadurch hätte dann die Dark Order gewonnen. Also ja, einfach nicht so over the top.
Auch den Sieg geschafft, indem sich die Young Bucks und Hangman ein bisschen in die Haare kriegen, weil immer noch diese kleine Verbundenheit zwischen der Dark Order und Hangman da ist. Was eben wieder Teil dieser Storyline wäre, aus meiner Sicht, weißt du?
Ja, verstehe schon. Ja, also auf jeden Fall, aber ich denke auch hier leider, dass die Dark Order leider nach diesem Ding wieder verschwinden wird bei Rampage.
Ja,
ich würde es begrüßen, wenn die Dark Order jetzt auf einmal wirklich vielleicht auch irgendeine kleine Rolle bei Blood and Guts spielen wird. Das wäre wahnsinnig cool für die Dark Order. Und Deuce schreibt hier auch etwas.
Deuce heißt der.
Deuce, was? Ich kenne da jemanden, der rennt in Deuce. Aber ja. der schreibt es ja auch, das Problem bei AEW für mich ist, dass ich nichts ernst nehmen kann. Manche sind tolle Akrobaten, aber zum Wrestling gehört halt mehr. Das holt die Indie-Fans ab, aber ich brauche gute Storylines. Ja, stimme ich auch wieder zum Teil zu, stimme ich auch zum großen Teil zu. Man hat viel Akrobatik drin, man hat viel Belangloses drin. Aber ich will auch nicht sagen, dass wir kaum Storylines haben. Wir haben hier und da Lichtblicke, zu denen kommen wir heute auch noch.
Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall dann Claudio, der sich nochmal bei der Dark Order bedankt, dass sie sie alleine lassen. Dann attackieren sie den Blackpool Combat Club. Dann kommt allerdings Kenny Omega mit einem Stuhl raus und vertreibt den Combat Club. So, dann kommen wir zum nächsten Segment. Und es ist ein Stable, das nicht wirklich funktioniert. Man hat ja jetzt über Monate immer und immer und immer wieder versucht, Cutie Marshall irgendwie eine Bedeutung zu geben. Also
es ist The Firm 2.0.
Ja.
The Firm, zweiter Versuch. Jetzt mit QTV, auf was ist das die Anspielung? TMZ. Auf TMZ, ja. Was auch keine Sau großartig interessiert. So. Was die Bild-Zeitung von Amerika ist, nur im Internet oder im Fernsehen. Keine Ahnung, wie es
genau aussieht. Ja. Sowohl als auch im Internet und im Fernsehen.
Ja.
So, und das Ding ist halt, Alter, sie machen echt eine Menge für QT, oder? So, ja. Wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Kram er jetzt schon hatte. Erst kriegt er den Diamond Cutter geschenkt von Diamond Dallas Page. Dann hat er diese Storyline mit The Bunny, ja, wo sie nicht mehr The Bunny war, sondern wieder als, wie hieß sie davor? Eigentlich heißt sie ja Cassie oder was, ne? Aber also auf jeden Fall, als sie dann so angetreten ist, so dann hatte er irgendwie eine Form von Beziehung mit ihr. Dann gab es diesen ganzen Kram mit der Rhodes Family, wo sie ihn irgendwie mit unterbringen wollten. Das hat dann nicht geklappt. Dann hat er sich von Cody Rhodes abgespalten, hat die Firm gebildet oder The Factory hießen sie.
Factory.
So, stimmt. The Factory hat er dann.
Firm gesagt, ne?
Ja, genau.
Es ist ja dasselbe. Ja, das ist ja das Problem.
Das ist eben genau das Problem. Es sind ja ständig irgendwelche Stables, die komplett in der Undercard versinken. Er hat da irgendwie gar nichts. Von der Factory hört man ja auch nichts mehr. Das war dann irgendwann vorbei. Aber Aaron Solo, den wir hier vorne rechts sehen, der war ja dann auch irgendwie mit dabei. So, jetzt hat er QTV und wieder Powerhouse Hobbs steckt dann mit in diesem Stable. So. Das ist auch einfach... es wird so viel gemacht dafür. Ich meine, QT ist ein ordentlicher Mid-Card-Heel. Er wird ausgebuht und er kann Leute, was weiß ich, wie Hook, Jungle Boy etc. overbringen, weil er genau das hinbekommt. Aber ansonsten funktioniert hier gar nichts. Dieses gesamte Stable ist Blödsinn und es hilft niemandem, schon gar nicht Powerhouse Hobbs.
Richtig.
Ja.
Ich muss sagen, hier und da hatten sie ja zwischendurch ein paar Sachen, wo man leicht schmunzeln konnte, so diese absolut flachen Jokes. Ich finde auch, wie heißt die Dame noch einmal? Ich habe leider ihren Namen.
Harley.
Sie liefert innerhalb dieser drei Shows, sie liefert etwas, wo ich selber dachte so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da kommen wir bei Dynamite dazu. Aber es fühlt sich einfach trotzdem alles irgendwie zu sehr danach, also sie schenken QTV viel mehr Aufmerksamkeit, als es eigentlich verdient hat.
Ja.
So, und was das soll,
weiß ich nicht. Hast du das Gefühl, sie wollen mit Cutie Marshall irgendwas Großes machen, haben dann eine Wand aufgestellt mit 1000 Wörtern drauf gemalt und schmeißen da blind was drauf und das, was kleben bleibt, das probieren sie. Ob das mit ihm funktioniert.
Ellie hieß the Bunny vorher. So, das war's. Ja, keine Ahnung. So, also, wie gesagt, dann haben sie hier irgendwie, dann haben sie nochmal kurz gehypt, weil sie das natürlich darüber können, dass Anthony Bowens jetzt auf dem 26 Magazine, ich weiß, ich kenne das Magazin nicht, keine Ahnung, aber dass er da auf jeden Fall auf dem Cover ist. Und dann wollen sie sich irgendwie darüber witzig machen, aber wir alle wissen natürlich, dass es ja nur dafür da ist. Und das war das Einzige, was an dem Segment wirklich lustig war. Ja. John Morrison nimmt irgendwie ein Smartphone, tritt das und es landet direkt im Mülleimer. Das war gut gemacht. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft er das versucht hat.
Damit einmal, so wie Mr. Perfect, sein großes Vorbild.
Genau. Ja, also das war in Ordnung, aber der Rest, tut mir leid, also QTV. Ja, okay, wenn ihr Gag-Segmente machen wollt, dann macht sie aber auch wirklich witzig und nicht die ganze Zeit cheesy, phony und sonst irgendwie was. Auch ein Bobby the Brain Heenan konnte phony sein, aber der war trotzdem witzig so, auch als Heel. Das geht schon. Ja.
Ich muss schnell meine Medikamente einnehmen.
Ja. Dann haben wir halt das große, dann haben wir ja das große Problem, dass wir das Blind Eliminator Tournament haben und niemand hat irgendwann mal diesen scheiß Turnierbaum gesehen. So. Deswegen ist das alles irgendwie randommäßig und es werden irgendwelche Leute zusammengekloppt. Also
Spoiler, wir sehen diesen Baum bei Dynamite.
Ja, das erste
kurz
Mal.
Kurz vorm Finale.
Ja. So, und dann haben wir Jeff Jarrett und Matt Hardy all im Team und die treten gegen diese beiden an mit dem hässlichen Anime im Hintergrund, nämlich Sammy Guevara und Daniel Garcia.
Der
so,
tanzt und, wieder für uns, ne?
Oh. Ja. He's dancing. Ja, und dann gibt es halt ein bisschen hin und her. Matt übernimmt dann erstmal, dann versucht er hier die Crucifix Powerbomb. Die kommt auch durch. Dann irgendwann schmeißt Jay Lethal, weil es nicht so vorangeht, wie er das gerne haben will. Ja, da ist von der Nullinger.
Ja, dann schmeißt... genau, jetzt dürft ihr schön im Chat pöbeln, weil wir machen das hier nicht.
Ja, so, dann schmeißt er eben die Gitarre zu und Matt schiebt die Gitarre wieder zurück und dann kriegt Sonjay Dutt einen halben Wutanfall und Jay Lethal auch. Dann kollidieren Matt Hardy und Jay Lethal. Jay Lethal fällt dann auf Jeff Jarrett und dadurch gewinnen sie dann letzten Endes, also Daniel und Sammy gewinnen nach dem Go to Hell von Guevara. So. Und wie es dann natürlich so ist, vermöbelt dann Jay Lethal Matt Hardy und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt Satnam Singh noch rein, weil ich weiß gar nicht mehr, wer
der
kam.
Der Bodenficker kommt zuerst.
Ach ja, genau. Brother Zay kommt dann rein, der wird dann gechokeslammt. Ja, und dann kommt wieder so ein Scheiß. Dann kommt plötzlich Ethan Page. Weil er jetzt ja Face sein muss, ne? Das war auch irgendwie so übers Knie gebrochen, aber gut, jetzt hilft er hier halt mit. Und dann kommt sowas. Jay Lethal wird vom Apron geworfen, Satnam Singh fängt ihn auf und hält ihn die ganze Zeit wie ein kleines Kind. Wieso? Fang ihn auf und setz ihn ab. Was soll dieser Killefitz immer? Warum immer alles irgendwie lächerlich dargestellt
werden? Wir sind das Witze-Team.
Ja, hat nur keiner gelacht.
Ja. Ist halt schade, weil Jay Lethal eigentlich ein Top-Wrestler ist. Ja. Und der wirklich, er hat ein Top-Match.
Sag ich schon lange, dass er aus diesem Stable raus ist und sein eigenes Ding macht.
Ich verstehe nicht, warum er mit diesen Clowns rumrennt. Ich verstehe nicht, und vor allem, ich verstehe etwas nicht, warum hat man Leute wie Satnam Singh noch immer unter Vertrag? Er hat noch kein einziges Mal gerestelt, er ist nur da, weil er...
Echt?
Dann habe ich es vergessen, Entschuldigung. Er ist für mich absolut belanglos. Er nimmt Platz weg. Das ganze Team ist absolut für mich nicht von Belangen. Und ich wiederhole jetzt das, was wir auch immer predigen. Jeff Jarrett, werd bitte General Manager Sanjay Dutt, hau dich ins Writer-Team. Jay Lethal, geh auf Singles-Faden. Ende.
Ethan Page, genau dasselbe.
Genau.
Diese ganze Verbindung mit Matt Hardy und jetzt wollte ich schon Crime Time sagen. Wie hießen sie noch?
Private Party.
Private Party, danke. Ja, die sind schon so lange wieder nicht mehr da, weil Mark Quinn ewig verletzt ist, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie das Team heißt. So. Satnam war für das, was ich von ihm gesehen habe, bei Dark und Dark Elevation okay. Es war nichts Besonderes. Der Chokeslam hier gegen Brother Zay war top. Der sah richtig gut aus. Warum verkauft man Satnam Singh nicht als ernstzunehmenden Bodyguard? Der geht rein, der macht Leute kaputt, der hilft zur Not mal draußen mit und ansonsten hält er sich zurück. Ich verstehe es nicht. Das könnte man gut machen. Ethan Page braucht diesen ganzen Quatsch nicht mehr. Ich muss jetzt einmal nur ganz minimal kurz auf diese Sache zwischen Matt Hardy und Jim Cornette und Brian Last eingehen. Brian Last hat doch nicht Unrecht, wenn er sagt, Matt, alles das, was du jetzt bisher bei AEW gemacht hast, war belanglos. Matt Hardy tauchte auf als Geheimmitglied der Elite und war Broken Matt Hardy. Das Problem bei ihm ist, er ist immer Broken Matt Hardy, immer. Egal in welchem komischen Gimmick er war, das er irgendwie hatte, ob das nun Money Matt Hardy war oder Well-Spoken Matt Hardy oder jetzt wieder der typische, ich bin einfach wieder der Bruder von Jeff Matt Hardy, weil ich jetzt wieder Hardy Boys Hardy bin. Er hat immer die Anleihen von Broken Matt Hardy mit drin, weil er damit sich selber ein Gimmick in den Independents und bei Impact geschaffen hat. Und das macht sich einfach nicht gut. Fakt ist allerdings, dass die Hauptstories, die Matt hatte, oder den Großteil seiner Stories, sich bei Dark abgespielt haben. Wenn also ein Matt Hardy sagt, nein, ich habe ja total viel gemacht dafür oder sonst irgendwie was, muss ich leider sagen, sorry Matt, nein, hast du nicht. So, das Gros deiner Stories, alleine dieser ganze Scheiß mit Ethan Page, das Gros haben wir davon überhaupt nicht mitbekommen, hätte ich nicht Dark mir reingepfiffen auf dem YouTube-Channel. Und das ist
danke nochmal dafür.
Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, überhaupt mal zu wissen, so, wo läuft es da eigentlich lang? Und in den Hauptshows hat man sie so gut wie überhaupt nicht gesehen. Das ist, tut mir leid, es ist kein Wunder, dass Leute wie Ethan Page etc., Zuschauer, die Leute nicht ernst nehmen, wenn man sie entweder gar nicht sieht oder sie eben nur irgendwelche Killefit-Storylines, die so aufgesetzt wirken, bei Dark haben. Das funktioniert nicht. So.
Jo, und man kann auch nicht von... Ja.
David Zwiebenkowski, schreibe ich gerade noch, das Roster müsste definitiv mal ausgedünnt werden. Ja, ich meine, gut, ne, das ist jetzt ja auch das Problem. Das nächste Problem, das AEW hat, Ring of Honor. Es ist jetzt ja nicht mehr ROH, es ist jetzt ja Rode, ja, wie unsere Mikrofone, weil es Ring of Dark Elevation ist. So, weil es genau das ist. Das ist eben das Problem. Und ich bin ja nun in einigen Wrestling-Gruppen, auch bei Facebook, in Amiland und so weiter und so fort. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Ring of Honor-Fans, die jetzt seit Jahren Ring of Honor geguckt haben, die das auch da reinschreiben und sagen, Alter, ich gucke jetzt Ring of Honor seit den 2000ern. So, und jetzt kommt dieser ganze Kram da. Ich habe mir extra das Abo geholt. Es gibt ja bei Fight dann irgendwie das Abo. Jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, sogar so, dass man nicht mal mit, früher gab es so ein Honor, das habe ich letztens mit JFK nachgeguckt. Es gab so ein Honor-Club-Gedöns, dass man da ein Abo abschließen konnte. Und damit waren dann alle Ring of Honor-Events irgendwie mit integriert. Das gibt es jetzt schon nicht mal mehr. Man muss die Pay-Per-Views von Ring of Honor pro Stück bezahlen. Der kostet mindestens $20. Und dann sitzen die Leute da. Es ist doch vollkommen klar, dass dann eine Ring of Honor, dass dann eine Ring of Honor Crowd da sitzt und sich sagt, Alter, diesen ganzen Kram, den ich da jetzt bekomme, den habe ich vorher bei Dark Elevation auf YouTube für umsonst bekommen. Und jetzt kriege ich es als 3-Stunden-Event bei einem angeblichen Pay-Per-View und soll dafür $20 investieren? Nö. Ja. Die meisten von diesen Leuten interessieren mich überhaupt nicht. Das war die Aussage von Ring of Honor Fans, die es seit Jahren gucken. So.
Du hast quasi dasselbe Problem, das WWE damals hatte, als sie ECW,
Ja,
doch,
genau. Du
ECW
hast das
neu gemacht haben.
ECW-Problem.
Das ECW-Problem, du hast ein paar von den alten Jungs noch da gehabt und dann hat er seine ganzen anderen Jungs da reingeschoben und es wurde ein WWE-Produkt und die Fans, für die das Ding eigentlich gedacht war, die sind abgesprungen. Die hatten keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Ich kann
Und
mich
dann war
noch.
die Show auch ganz schnell tot und genau das Ding haben wir jetzt mit Ring of Honor.
Ich kann mich nämlich noch genau erinnern bei der ersten ECW-Show, die unter dem WWE-Banner lief. Es gab ja gleich, wie jetzt es gab ja immer so eine Gruppe von Fans, die First Row eingestanden sind. Einer mit der Sonnenbrille, einer Strohhutman und noch ein Dritter war dabei. Die waren bei der ersten schon noch mit dabei, bei der zweiten dann nicht mehr und waren dann auch nie wieder gesehen. Das nächste Problem, was jetzt auf AEW zukommen wird, was AEW zwar nicht als Problem ansieht, ist, Warner Brothers will noch mehr Shows und monthly Pay-per-Views. Sie wollen noch anscheinend und da ist eben More is More wieder ganz hoch im Kurs. Und da sage ich aber auch, nee, bitte, lasst es. Und ja, es ist ein leidiges Thema. Mach mal weiter mit vielleicht einem besseren Match. Komm. Nee,
Jobber-Match. Hikaru Shida gegen Marina Shafir war nicht gut. Die beiden hatten nur 3,5 Minuten Zeit. Das war das Erste. Das Zweite ist, dass sie von den Absprachen her auch nicht so wirklich toll gelaufen sind. Dann gab es den Katana von Hikaru Shida letzten Endes, der ja wirkte so lala. Dann hat sie gepinnt. Wie gesagt, 3,5 Minuten. Dann war es das für Marina Shafir. Ich sehe es nicht. Marina Shafir kann keine Promo halten. Ich finde sie im Ring immer noch im Mindestmaß. Ich glaube, sie sollte einfach tatsächlich mehr aufs Mat Wrestling gehen, weil sie das im MMA gelernt hat. Vielleicht kann sie damit irgendwie was machen. Also, das ist ein Problem. China war okay in anderen Matches. Ja, dann hatten wir Chris Statlander backstage, die sich offensichtlich eine Sonnenbrille von Becky Lynch ausgeliehen hat. Ja, und Chris Statlander sagt dann irgendwie auch so, ja, mein Best Friend Orange Cassidy ist ja Fighting Champion und wie auch immer. Und ich ja, spreche jetzt eine Open Challenge aus an alle Frauen im Wrestling. Egal wer, egal wie, egal wann. Ihr müsst euch nur melden, dann bekommt ihr einen Title Shot. Also
Schon wieder oder immer noch?
was?
Diese Open Challenge.
Die hat sie jetzt schon wieder ausgesprochen.
Weil jedes Match, das sie bis jetzt hatte, war doch ein Title-Match.
Ja, aber sie hat jetzt
Seit sie das Ding hat.
Sie hat aber offiziell eine Open Challenge an jede Frau ausgesprochen. Also kannst du jetzt wieder irgendwelche Independent-Muschis
Das konnte man vorher nicht.
reinbringen. Ja, theoretisch schon, aber jetzt hat man es halt nochmal angesagt, ne? Also auch da siehst du ja wieder bei Chris Statlander, sie haben nichts für sie und zwei Women's-Titel sind für diese Liga zu viel.
Und wenn wir gleich dabei sind, weil sie Orange Cassidy erwähnt, und wenn wir, ich baue mir jetzt einfach ein Lasso und hole mir drei Sachen ran, wo alle die gleiche Problematik haben. Sie sieht sich als Fighting Champion. Orange Cassidy anscheinend sieht sich als Fighting Champion. Und ein gewisser TNT-Title hätte jetzt gerade wieder groß gemacht werden sollen. Ich greife da jetzt ein bisschen vor. Orange Cassidy zeigt sich nie mit dem Gürtel, hat ihn in seiner bescheidenen Tasche drin, lässt ihn also verkommen. Der TBS-Titel wird gegen irgendjemanden verteidigt, ohne nennenswerte Storyline. Also irrelevant. Und das ist etwas, wo ich einfach denke, es sind wieder drei Titel absolut irrelevant. In einer Promo letzte Woche haben wir Shawn Spears und Luchasaurus gesehen und Shawn Spears hat gemeint, er will gegen den Titel antreten und Christian Cage meinte, nö, sowas gibt es nicht mehr. Was gibt es jetzt? Bei Battle of the Belts? Luchasaurus gegen Shawn Spears. Also gibt es die Open Challenge doch? Oder man muss nur in einer Promo sagen, man will gegen den Titel antreten und Tony Khan sagte so, ja, okay, das machen wir. Nein, also wirklich, Leute, wir haben zwei Mid-Card-Titel: den International und den TNT.
TNT, ja.
Beide sind irrelevant, belanglos, genau durch solchen Scheißdreck.
Ja, sagt ja Deussi auch. Titel sind doch eh nichts wert vor.
Ja.
So, Navid Erde
Auch
schreibt hier
Chris,
noch.
Chris, Naja, mach
ich gehe mal ganz kurz drauf ein. Navid Erde schreibt hier noch, Monet hat einen 2-Jahres-Vertrag bei Stardom unterschrieben und Jade keinen Bock mehr. Also, let's go, Statlander.
Tja. Eben. Aber Statlander funktioniert absolut nicht. Alles, was sie jetzt ist, sie trägt diesen Scheiß-Titel von Jade Cargill spazieren, in der Hoffnung, dass die irgendwann zurückkommt und ihr das Ding wieder abnimmt. Wir hatten einen Ansatz von der Storyline gegen Taya Valkyrie, was sofort eine Woche später übers Knie gebrochen kaputt gemacht worden ist. Ich hätte die Story folgendermaßen gemacht, dass Taya Valkyrie zu Chris Statlander sagt von wegen, pass auf, ich habe hier gerade meinen Gegner innerhalb von 3 Minuten fertig gemacht. Du brauchst jedes Mal 15 Minuten für deinen Gegner. Du bist absolut lächerlich. Und dann sticheln sie sich so jedes Mal an und Statlander macht dann immer schneller auch die Gegner fertig, bis sie dann irgendwann ein Match gegeneinander haben. Ja. Zack, hast du das Ding über eine Weile gezogen.
Ja.
Navid Erde schreibt diesen Quatsch. Ich meine, das ist auch keine hohe Storyline, aber es ist eine Storyline.
Ja, also Navid Erde schreibt hier noch, Jade hat im Interview gesagt, dass sie sich daheim total wohlfühlt und gar nicht mehr Lust hat auf Wrestling. Ja, ist aber, glaube ich, auch ein Work. Ne? Also das war ein Worked-Interview in meinen Augen. Aber nichtsdestotrotz, im Moment ist sie halt nicht da. Und wir haben halt sonst irgendwie niemanden. Und es wäre in meinen Augen sinnvoll, man macht jetzt Wembley, da kann man ja noch einen großen Sieg für irgendwas machen. Und danach vereint man die Titel.
So ist es. Muckhead Killen schreibt hier, Statlander ist jedenfalls glaubwürdiger als Tony Storm als Champion, muss ich bei allen gebührenden Respekt widersprechen.
Ja,
und zwar, ich will auch gerne ein, zwei Argumente dafür bringen. Tony Storm ist in einem glaubhaften, dominanten Stable und hat ein glaubhaftes Gimmick und verteidigt auch während Storylines ihren Titel. Der ist nicht ständig on the line. Und wenn er einmal on the line ist, hat es zumindest einen Hintergrund.
Ja.
Und sie macht den Titel auf jeden Fall wertvoller als Statlander ihren TBS-Titel. Ein Titel wird nicht wertvoll, indem er ihn wöchentlich verteidigt. Man sieht es bei Orange Cassidy auch.
Ja.
Er wird glaubwürdig, indem er ihn in gute Stories packt und ihn dadurch relevant macht.
Ja. So, dann kommen wir zum Main Event von Rampage. Das ist dann auch wieder ein Blind Eliminator Tournament, wo wir ja, wie gesagt, auch gar nicht wussten, wer tritt jetzt eigentlich gegen wen an und so weiter und so fort. Und auch da, ja, da werden die Namen ja gezogen, deswegen wissen wir das ja nicht. Ja, dann zeigt man einen Turnierbaum mit Fragezeichen oder mit TBA, ja, to be announced. Ey, Leute, ihr seid ein Million-Dollar-Unternehmen. So. Ihr kriegt das gefälligst hin, dass sich da irgendjemand Gedanken darüber macht, wie book ich welche Leute zusammen, der dann einen Turnierbaum vorzeigt, den auch alle Fans am Bildschirm sehen können, damit das Publikum sich auf dieses Scheiß-Turnier einstellen kann. Ihr habt doch nicht 2 Turniere nebeneinander laufen und das eine erklärt ihr nicht mal. Das geht nicht.
Ich glaube 3, oder?
Ja, also das Owen Hart Turnier habe ich jetzt als 1
gemacht. Ah, okay.
Also aber du hast natürlich recht, es sind ja, eigentlich sind sogar 3, weil wir ja Owen Hart Männer, Owen Hart Frauen haben.
Richtig.
Würde mich nicht wundern, wenn sie dieses Tag-Team-Tournament nicht auch noch für die Frauen geplant hätten gleichzeitig.
Ja.
Und es nur einfach vergessen haben.
Ja. So, dann sehen wir hier dieses gewürfelte Match. Big Bill und Brian Cage treten an gegen Trent Beretta und Matt Sydal. Ich wusste bis vor 2 Wochen gar nicht, wie das Matt Sydal überhaupt noch unter Vertrag ist.
Ebenso.
Er auch nicht.
Ja, weil ich will nicht auch eigentlich nicht etwas Böses sagen, aber ich kann mich nur an etwas erinnern bei Matt Sydal, was er jemals bei AEW gemacht hat. Er kam rein
und fällt vom Top Rope.
Und botchte seinen Top Rope Spot und das war's.
Ja, und dann hat er ein, zwei ordentliche Matches bei Dark und danach auch da wieder, joa, keine Ahnung, ne? Und dann war er ja irgendwie eine kurze Zeit lang mit seinem Bruder im Tag-Team irgendwie. Mhm. Das haben ja auch die meisten Leute überhaupt nicht mitbekommen. Ja, dann gab es hier, wie gesagt, einen Piledriver gegen Brian Cage, der sah auch ganz gut aus. Big Bills Bossman Slam hier war ordentlich. Brian Cage zeigt währenddessen den Drill Claw. Dann setzt es eine Powerbomb gegen Sydal und ja, am Schluss gab es, glaube ich, ach ja, genau, er hat die Powerbomb hoch und dann kam die Lariat dazu. Das war dann der Finisher. Der Finisher sah ganz gut aus, tatsächlich. Mm. Brian Cage ist ja auch jacked, so, ne, dem kauft man das ja ab. Brian Cage hat ja gerade gesagt, die AEW-Fans würden ihn hassen, weil er zu sehr WWE-like wäre. Er sei zu gepumpt und außerdem sei er mehr der Showman.
Ich würde es ihm gern abkaufen, aber nein.
Ganz ernsthaft, also tut mir leid, aber Show ist Brian Cage nicht. Er ist ein Bodybuilder.
Ja.
Ende.
So. Er kann posen, ja, er kann seine Muskeln zeigen.
Er kann posen und er kann einigermaßen, wenn er weiß, wie er von welchem Ablauf zum anderen kommt, das, was du vorhin angesprochen hattest, Mattes, sieht man bei ihm gerade in Matches super häufig. Warten, warten, warten. Oh, jetzt bin ich dran.
Wir haben noch ein Match, wo ich finde, dass es besser gemacht wurde, aber das hatte andere Gründe. Ja.
Genau. So, also das war es, wie gesagt, von Rampage. Und dann gehen wir mal direkt rüber zu AEW Collision, Ausgabe Nummer 4, die ich tatsächlich besser fand. So, auch deutlich besser als Rampage. Wir sind in Regina, Saskatchewan, Kanada, vor gefühlt 10 Zuschauern. In der Halle sollen ungefähr 2500 Zuschauer anwesend gewesen sein. Oh, das finde ich schon bitter. So, also das ist schon echt, echt, echt hart.
Also man kann ja nur hoffen, dass wenn
Regina, wie Regina Regenbogen geschrieben, Muckahead Keelench. Regina, nicht das, was du wieder verstehen wolltest.
Ich hoffe ja nur, dass wenn Collision Retour nach Amiland kommt, dass es ein bisschen besser aussieht. Aber das ist schon ein bisschen bitter,
oder? Das Problem, was ich bei Collision sehe, ist einfach der Tag. Samstag ist ein Scheißtag für eine wöchentliche Show. Auch zu der Zeit.
Ja. Also, aber was halt interessant ist, dass irgendwie Warner Brothers auch meinte so, dass die Einschaltquoten ihnen nicht wirklich primär wichtig sind, da die Shows sowieso zum Großteil gestreamt werden und die Einschaltquoten ihnen nichts ausmachen. Aber trotzdem, es kommt halt echt nicht gut.
Nein. Und wenn du auch noch keine Leute in die Halle kriegst, dann bringt das ja auch nichts.
Richtig. So ist es. Und das ist es eben. Und wenn es hinterher dann, wenn es dann irgendwann so läuft, dass dann irgendwie auch überhaupt keiner mehr einschaltet, dann wird es auch den Warner Bros. Executives oder den TNT, TBS Executives nicht mehr egal sein. Weil wenn die Ratings immer weiter abfallen und so weiter und so fort, dann werden sie irgendwann sagen, ja, okay, wir packen euch mal auf den Programmspot ein bisschen weiter nach hinten. Ja, ich meine, Wrestling hat es immer auf dem Samstagabend gegeben, so. Aber das muss man halt dann auch etablieren. Und um Leute dann vor den Fernseher zu kriegen, muss man interessante Charaktere schaffen und auch sinnvolle Storylines.
Jo. Ich meine, man kann doch immer sagen, okay, es ist jetzt die vierte Show, schauen wir mal, was passiert. Aber ja.
Ja, aber war es nicht schon die zweite oder die dritte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Show, die sie auf den Donnerstag legen mussten? Weil an dem Samstag WWE seinen Pay-Per-View hatte?
Ich glaube, dass da hatten wir, glaube ich, die Diskussion, es war ja nie an einem Donnerstag, sie haben es trotzdem, glaube ich, am Samstag gebracht.
Ja,
wir haben es ausgestrahlt, ja, aber es war am Donnerstag, wurde die Show aufgenommen.
Die hier ist jetzt live, die hier war jetzt live, das ist die 4, die 3 wurde am Donnerstag aufgenommen und am Samstag ausgestrahlt. Die 3 war's,
okay. Ah, okay.
Ja. Genau.
Ja, siehst du, aber da ist es doch schon, das kann doch auch nicht sein. Ich meine, so viel Pay-Per-Views hat WWE nicht am Samstag. Aber wenn WWE jetzt schon seine C-Pay-Per-Views zurückholt, ich sag Fastlane, dann haben wir bald auch wieder jeden Monat ein Pay-Per-View am Samstag. Das heißt, von 4 Shows im Monat muss dann AEW eine immer am Donnerstag machen. Das ist...
Nö, müssen sie nicht. Sie sollten einfach weiterhin auf dem Programmspot, sie sollten sich da nicht davon abhängig machen, was WWE macht. Das wäre halt ein absoluter Fehler. Wahrscheinlich werden
sie das, wenn das so weitergeht, wie es gerade ist. Aber gut, das sind alles Spekulationen, das kann natürlich alles noch werden. Oder es sieht halt nicht so rosig aus gerade.
Also wir gehen mal rein bei Collision, das fand ich eigentlich okay. Am Anfang wird halt wieder ein bisschen was gesagt. Powerhouse Hobbs hat hier das King of Hearts Outfit
an. Das fand ich sehr gut, das ist oldschoolig, der ganze Kram.
So, Das finde ich auch in Ordnung. Da haben CM Punk dann eben auch nochmal eine Promo gehalten auf Samoa Joe und so weiter und so fort. Und die Show geht dann auch direkt mit CM Punk los, der dann auch erstmal irgendwie erzählt, was los ist und dass er eben eine History mit Samoa Joe hat. Und er sagte, ja, ich habe ihn noch nie besiegt und heute werde ich aber zu Ehren von Owen Hart werde ich auf Samoa Joe eingehen und ihn besiegen und ich werde diesen Pokal hier holen. Ja, das war okay.
Er hypt das Turnier, er hypt die Wichtigkeit von Owen Hart, er hypt das Match gegen Samoa Joe. Alles richtig gemacht, um die Show warm zu machen.
Ja, aber hier habe ich auch schon wieder was cashen. Heute bin ich gemein. Dieses ganze Ding zwischen Samoa Joe und CM Punk. Ich meine, wir haben jetzt da Trailer, sogar Ausschnitte und sowas, wie es sein soll. Mhm. Und dafür ist es schon wieder zu sehr übers Knie gebrochen. Das ist eine richtig fette Storyline eigentlich. 18 Jahre, sagen sie, von wegen, in denen er es nicht geschafft hat, ihn zu besiegen. Und jetzt wird diese Story in diesem Tournament quasi verbraten.
Ja, im Halbfinale.
Nicht mal im Finale. Und das ist doch schon wieder scheiße. Da hätte man jemand anders nehmen können, statt CM Punk oder statt Samoa Joe, ist scheißegal. Und dann hätte man diese Storyline lostreten können.
Ja.
Irgendwann, wenn das Turnier vorbei ist, wenn CM Punk das Ding gewonnen hat.
Vor allen Dingen, es wäre doch auch perfekt, wenn jetzt irgendwie Samoa Joe zum Beispiel im Finale CM Punk dann den Titel kostet oder so, weißt du? Das wäre es ja halt einfach, ne? Und dann hätte man damit die Fehde irgendwie aufbauen können oder sonst was. Aber ja. Vielleicht kommt das ja noch. Wir warten
jetzt mal. Jetzt hat man es quasi damit gestartet, dass er seinen alten Kumpel zusammendrückt.
Ja.
So, ach dann nee, das war ja der Kumpel von Adam Cole. War ja noch nicht mal von CM Punk.
Richtig, genau.
Das kommt noch dazu. Auch wieder schlechtes Storytelling. Aber gut, machen wir weiter, sonst kommen wir gar nicht von der Stelle.
Genau, Powerhouse Hobbs trifft auf Ricky Starks. Da gehen dann die Kommentatoren auch mal kurz darauf ein, dass die eine gemeinsame Vergangenheit haben. Taz bespricht das ja, dass er beide im Team Taz hatte und so weiter und so fort. Taz, muss ich sowieso sagen, macht momentan einen unglaublich guten Job. Also Excalibur geht mir in vielen Punkten echt auf den Sack, weil er immer so rumschreit. Und bei Tony Skierbone habe ich manchmal das Gefühl, der weiß gar nicht, wo er ist. Also das finde ich schon echt schwierig. Aber Taz versucht wenigstens, die Storys irgendwie am Leben zu halten. Und das fand ich schon wieder ganz gut. Das hier wiederum, was wir jetzt hier auf dem Bild sehen, habe ich bewusst einfach mit reingenommen, weil es zum Kotzen ist. Es ist zum Kotzen. Du hast einen Powerhouse-Typen wie Will Hobbs da stehen, den man overbringen will. Es ist ein Eigengewächs. Und dann muss Cutie Marshall die gesamte Zeit gegen Ricky Starks mit eingreifen.
Nee,
genau.
Und oder wenn man schon eingreift, dann lasst Powerhouse Hobbs am Ende bitte gewinnen.
Genau. So, und dann sehen wir nämlich einige Sachen, die wirklich gut waren, wie zum Beispiel hier den Vertical Suplex. Der Backbreaker war der Oberhammer. Da habe ich echt gedacht, so cool. Und dann nutzt er das hier, ne, nimmt ihn irgendwie mit aufs Top Rope. Dann gibt es irgendwann die Powerbomb von Ricky Starks. Das war eigentlich auch richtig gemacht. Dann gibt es irgendwie den Spinebuster von Will Hobbs. So in diesem Fall.
Das dumme Ablenkungsding.
Was überhaupt keinen Sinn macht. Judy Marshall sieht das noch und dann schreit er, geh runter. Und dann, ja, aber ich wollte doch nur mit ihr das. Warum gehst du nicht runter? Du dummer Idiot. So, und in dem Moment, Ricky nutzt dann die Gunst der Stunde, speert ihn und Will Hobbs verliert. Und man denkt sich, mein Gott, es ist so schlecht geschrieben. Es macht überhaupt keinen Sinn. Dann bringt man hier dieses Finish. Cutie hat sich entschuldigt bei Powerhouse Hobbs. Hobbs schubst ihn weg, kriegt dafür zumindest mal einen Pop. So, ja, dann gibt es den Spinebuster gegen, wie Ken so schön sagen würde, schieß mir ins Maul, nämlich Aaron.
Baller mir ins Maul, genau.
Von Aaron Solo mit seinem Odol Spritz da oder Zisch oder wie der Scheiß hieß. Und dann geht Harley dazwischen und sagt, bitte verprügel Cutie nicht. Und ich habe, das Erste, was ich zu dir gesagt habe, Ken, war, hoffentlich ist Powerhouse Hobbs jetzt raus aus dem Stable.
Das dachte ich auch. Und ich hoffe, dass sie das jetzt zumindest auf sehr schlechte Art und Weise gemacht haben. Ich will Hobbs auf Solo-Pfaden sehen.
Ja.
Ich will Hobbs jetzt, er kann jetzt gern von mir aus ein paar, zwei, drei Jobber wegballern. Einfach, um seiner Wut freien Lauf zu lassen. Soll er jetzt einfach nächste Show einen Jobber wegballern und sich dann irgendwas widmen?
Er soll keine Jobber wegballern. Er soll Underkader wegballern. Man hat doch 10.000 Leute im Kader. Warum kann denn ein Powerhouse Hobbs nicht ein Action Andretti wegballern? Oder ein AR Fox? Oder einen Dante Martin oder irgendjemand von der Dark Order oder scheißegal. Es gibt so viele Leute in der fucking Liga und sie werden ständig eingesetzt, also kann man Powerhouse Hobbs auch mal aufbauen. Und wenn man der Meinung ist, ja, bei QTV, da ist er irgendwie, ne, er ist jetzt auch die ganze Zeit Heel und irgendwie die Crowd reagiert auch auf ihn und sie wollen ganz gerne, dass er Face ist, dann turnt ihn Face! Mhm.
David Erde schreibt ja gerade noch was. Okay, Hobbs Solo gut, aber wohin und als was? Mikwerk ist schwach, In-Ring geht so. Wohin willst du ihn pucken? Ich finde ihn In-Ring nicht schwach. Das hat man hier gut gesehen, wenn er mit einem Typen zusammenarbeiten kann.
Er ist gut im Ring.
Ja, und Mikwerk finde ich, wenn er mal reden darf, auch nicht so schlecht. Also,
ja, und vor allen Dingen, er muss ja auch nicht ewig lange was machen. Ich meine, hallo, sie haben auch mit Wardlow was gemacht und Wardlow finde ich deutlich schlechter als Will Hobbs. So. Und ansonsten muss man halt mal jemanden als Manager, wir haben sonst Kohle für jeden. Warum kann man nicht mal einen Manager irgendwie aktivieren? Die können mir doch nicht erzählen, dass es in den ganzen Independent-Ligen keinen Mann oder Frau gibt, die irgendwie Manager wären, die das definitiv machen könnten für ihn. So, das wäre doch auch nicht das Problem. Und wo würde ich ihn hinbucken wollen? Naja, zum Beispiel auf den TNT-Titel oder auf den International-Titel. Warum denn nicht? So, das ist ein Mid-Card-Titel, die kann er doch ruhig erstmal wiederholen und dann auch mal eine ganze Weile lang halten.
Ja, auf jeden Fall.
So. Ja, dann kommt Miro und erzählt halt wieder, dass er der Redeemer ist und so weiter und so fort. Und ja, er will.
Kommt
jetzt
auch nicht vom Punkt.
Ja, wobei er jetzt ja gesagt hat, sein nächster Kampf ist der Kampf, auf den alle gewartet haben. Also okay, Collision Nummer 5, wo er jetzt ja momentan anscheinend exklusiv auftritt. Dann bin ich ja mal gespannt, ob es da dann wirklich die Kollision gibt, die wir alle erwartet haben.
Ja, ich hoffe da irgendwas Geiles. Irgendwas, wer weiß, vielleicht ein Titelmatch. Ja, wohl Titelmatch gleich. Nee, muss auch nicht sein.
Reverse trifft auf Lana.
In einem Married Cake Match.
Ja. Ja. So, dann haben wir Willow Nightingale, die ja gerade ihren Strong Women's Title wieder verloren hat an Julia. Und die wird irgendwie unterbrochen von Athena, weil Willow Nightingale sagt, ja, ich bin nicht cleared und deswegen kann ich jetzt im Own Heart Tournament nicht antreten. Und dann kommt Athena an und sagt, ja, wie kommst du denn da drauf, dass du nächste Woche wieder ready bist? Gute Frage, ne? Normalerweise, wenn jemand in einem Turnier nicht antreten kann, kriegt der andere einen Bye. Das heißt, straight to the finals. Aber gut, bei AEW macht man das natürlich nicht so.
Ja, hat mit Britt Baker doch auch geklappt.
Ja, genau.
Was und, die darf Willow Nightingale schon lange.
Und ja, das war bei WWE auch Bullshit, als sie Baron Corbin plötzlich in einem Turnier in Triple Threat gesteckt haben. Und Baron Corbin hatte hundertprozentig recht, dass es Blödsinn ist. So. Und ja, genau. Und das ist eben genau das Problem so. Und dann sagt sie irgendwie ja bla und dann sagt Willow Nightingale noch zu ihr, ja, und wenn du weiterhin rumnölst, dann gucke ich mir vielleicht den Ring of Honor Women's Title mal ein bisschen genauer an.
Noch jemand von AEW zu Ring of Honor. Wären wir auch wieder beim Thema.
Habe ich auch gedacht so. Alter, lass doch Willow einfach bei AEW, bitte.
Und gerade bei Willow hat doch ein Standing auch bei AEW. Schickt sie doch. Ich bin eher dafür, dass man Athena irgendwie andersweitig den Titel abknüpft und sie zu AEW kommt. Ja. Das würde ich
eher feiern. Wir brauchen so jemand wie Athena bei AEW.
Ja.
Der Women's Division ist für einen Arsch da.
Ja.
Die haben entweder da oben welche oder da unten welche und nichts dazwischen.
Ja. So, dann, und genau da haben wir nämlich auch wieder so ein Problem, nämlich Julia Hart. So, die in ihrem Gimmick als Valet top ist. Sie hat das mittlerweile aufgenommen. Sie hat ihren Hut geupdatet, so. Sie hat ihr Outfit geupdatet. Sie hat Ideen für ihre Sachen, so. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommt, ich trete an gegen Bambi Hall.
Mhm. erinnert mich ein bisschen her, als ob Fräulein Knüppelkuh aus Mathilda eine Tochter hätte.
So, und ja, dann gibt Bambi halt auf nach dem Haltegriff von ihr. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie der Name war. Ja, und dann singt Julia Hart den Titelsong nochmal mit und das war's. Das ist das, was sie hier geführt hat, ist genau das Gleiche, was Julia Hart schon letztes Jahr bei Dark und Dark Elevation gemacht hat.
Sie haut Leute weg, ohne dass man für sie was hat.
Ja. Hier, Navid Erde schreibt.
Vor allem habe ich ein bisschen das Gefühl auch, dass Julia Hart am meisten von dem House of Black im Ring steht.
Ja.
Ganz ehrlich.
Julia Hart und Buddy Matthews. Ja, Buddy Matthews, die beiden worken am meisten. Speaking of,
ja.
Malakai Black, ich hasse es, Kritik an ihm auszuüben, weil ich finde ihn einfach ein Sympathler. Er hat ein Top-Entrance-Theme von Amen Ra. Er hat einen Look, den ich einfach gern sehe. Aber ich würde ihn gerne einmal wieder ein bisschen mehr im Ring sehen, wenn er schon mit den Officials ausgemacht hat, dass das House of Black und seiner einer exklusiv bei Collision zu sehen ist. Mhm. Dann will ich ihn auch bitte im Ring sehen. Ich finde, solche Promos kann er von mir aus machen. Auch wenn es schon sehr kryptisch ist. Aber er kann das doch auch im Ring halten, während er eben, gleich wie Julia Hart, kann ja, was weiß ich, auch in Undercarder oder so weghauen und dann holt er sich das Mick in den Ring, holt sich die Maske in den Ring, auch die Maske von Andrade und hält die Promo. Und dann will Andrade rausgehen und auf ihn zugehen, dann wieder kurz Lights Out und Malakai ist weg und kommt dann nur kurz über den Titanfront und sagt noch, gedulde dich oder so irgendwas. So ist es nur so, ja, ist halt eine Promo, aber irgendwie... Ich will ihn wieder im Ring sehen.
Ja, die Promo war nicht ja sogar ganz in Ordnung. Also es war ja letzten Endes so, dass er dann gesagt hat, hey, hier die Maske, ne, das Problem ist halt, ne, ist so krüppisch, fand ich es gar nicht. Er sagte halt, ja, die Maske ist einfach dein Leben geworden, ne, und genau das sollte es niemals sein, so und bla. Und darauf geht er dann halt ein und das fand ich eigentlich erstmal gar nicht so dumm. Dann zeigen sie halt auch nochmal die Maske, wie sie weggenommen hat und danach kommt Andrade dann, der darauf eine Antwort halt und eben sagt so, ja, hier geht es nicht nur darum, dass die Maske mich präsentiert, sondern die präsentiert auch meine Familie, meine Kultur und so weiter und so fort. Das finde ich in Ordnung, das ist okay. Also die Story ist ja jetzt gerade erst im Entstehen begriffen, aber das machte für mich zumindest mal Sinn. So, Malakai sagt halt, jo, du bist total, ne, psychisch beeinflusst von der Maske. Genau, du bist besessen davon. Und er sagt halt, nee, das hat einen ganz anderen Grund.
Nicht.
So, das ist okay. Warum nicht? Kann man machen.
Was ich auch noch okay finde, ist eben, man gibt der dieser Fehde wirklich Zeit.
Ja.
Wir sind jetzt in Woche 4 und es baut sich langsam auf.
Ja.
Und was auch richtig schön oldschool ist, finde ich, man hat hier eine Promo von A und dann kommt sofort eine Promo von Person B,
ja,
die darauf eingeht. Das ist schön oldschoolig. Das fand ich schön.
Ja. So, dann sehen wir den Bullet Club Gold gegen diese Herren hier, FTR, und auch hier wieder das Problem, das ist jetzt nur kleines Nitpicking, denn das Match war gut, ich habe mir das Match nochmal angeguckt, ich hatte es beim ersten Mal, hatte ich ziemlich viel Getexte am Handy, deswegen habe ich die Hälfte vom Match nicht mitbekommen. Ich habe mir das Match dann des Nachts nochmal angeguckt und muss sagen, das Match war ziemlich gut geführt. Vielleicht ein Tick zu lang, so 3-4 Minuten hätte man wegnehmen können, aber es war gut geführt. Nur, für mich ist hier wieder das Problem, es wird dann direkt angesagt als AEW World Tag Team Eliminator Match. Warum macht man es nicht einfach als ein normales Match, der Bullet Club gewinnt und dann sagt man, yo, wir haben euch besiegt, jetzt haben wir doch mal ein Anrecht auf den Title, oder nicht? So, stattdessen wird es immer schon von vornherein so rausgekotzt von wegen, ja, wenn die jetzt gewinnen, dann kriegen sie auf jeden Fall ein Titelmatch.
Ja, und dazu kommt dann halt noch das Ding, wenn sie aber verlieren, kriegen sie niemals ein Titelmatch, solange die anderen Jungs noch den Titel halten.
Ja.
Mhm. Und das ist schade. Ja. Weil, ja, es wird die Spannung genommen. Weil es gibt zurzeit bei Collision eigentlich zwei Tag-Teams.
Ja, ich meine, wir haben natürlich bei AEW schon mehrere Eliminator-Matches gehabt, die dann auch verloren wurden. Das ist auch okay. So, aber ich verstehe halt nur einfach nicht, warum das jedes Mal so angesagt werden muss. Man kann das doch in der Storyline verpacken. Das ist doch überhaupt kein Problem. So, ja. Und es ist ja nicht so, dass das Match hier scheiße war. So, das Match war vollkommen in Ordnung. Einzig und allein, und da gebe ich Ken recht, der Bullet Club wurde im Vorfeld einfach viel zu schwach dargestellt. Also Bullet Club Gold, wohlbemerkt. Also in diesem Falle Juice Robinson und Jay White wurden im Vorfeld eigentlich zu schwach dargestellt, um jetzt mit dem besten Tag-Team, das AEW hat, sind immerhin die Tag-Team-Champions, 28 Minuten zu gehen.
Hm. Da hätte
weil
man...
Vorher konnten sie Ricky Starks kaum alleine besiegen.
Sie konnten Ricky Starks alleine nicht besiegen. Der hat sie beide fair and square besiegt. Erst bei Collision hat man dann irgendwie gemerkt, so, hey, man kann ja mit denen auch was Gutes machen. Das, was man bei Dynamite verabsäumt hat, was man hofft, dass man vergisst, Newsflash, ich vergesse nie.
Ja, wobei Jay White hat ihn ja einmal besiegt, ne? Aber eben auch nur mit Hilfe.
Ja, und, ja. Wir sagen es jede Show, Jay White war der IWGP World Heavyweight Champion, kommt zu AEW. Jeder, der ihn kennt, rechnet damit, ey, da muss jetzt was Großes kommen, da kann nur was Großes kommen, es ist einer der größten Indie-Namen, die man sich holen kann, und da passiert nichts die ersten Wochen. Es muss erst Collision kommen, wo nur ein gutes Writer-Team dahinter ist, bis hier Bullet Club Gold an Relevanz gewinnt.
Ja. So, wir sehen dann hier eine Menge hin und her. Es gab die Sit-Out Powerbomb, es gab den Blade Runner, es gab den Assisted Guillotine Leg Drop und so weiter und so fort. Dann gab es ein Roll-Up, hier gab es den Finisher von Juice Robinson, und in diesem ganzen Wirrwarr schafft es dann tatsächlich Robinson nach dem Rockslide Dax Harwood zu pinnen, und Cash Wheeler kommt nicht mehr rechtzeitig rein. Das war gut gemacht. Vollkommen in Ordnung. So, und damit hat der Bullet Club Gold gewonnen, und jetzt kriegen sie halt ein Title Match. So.
Gut. Ja, das Match da war an sich wirklich großartig. Auch das Ende war nicht gut. Nur eben, wie gesagt, Bullet Club hat momentan dieses Standing nicht. Ich hätte es, jetzt kommt mein Fantasy-Booking, ich hätte es so gemacht, anstatt dem Bullet Club hätte ich hier den Gun Club reingesetzt, auch mit dieser Voraussetzung wieder, die dann gewinnen durch Eingriff des Bullet Club. Dadurch haben wir die Fehde Gun Club und FTA wieder, dass der Gun Club, die haben ja ihren Titel verloren gegen FTA, wer sich noch erinnert, wahrscheinlich keiner. Oh. Haben wir das Ding wieder. Und in der Zeit, solange FTA gegen den Gun Club geht, das kann man mal ein paar Wochen ja erstmal ziehen, in der Zeit wird der Bullet Club mal richtig gepusht. Ja. Dass die wirklich ein Team da sind, das durch die Leute durchgehen kann. Dass Juice Robinson einer ist, der sich durchwieselt und nicht aussieht wie die Pfeife, die er momentan ist. Ganz ehrlich, er ist eine Witzfigur. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Das ist das Problem.
Navid
Erdes, weißt du, und dann irgendwann ist der Bullet Club an sich so stark, dass man genau weiß, von wegen, weißt du, auf, ne, Switchblade ist das Powerhouse, und Juice Robinson ist der ein bisschen rumwieselt und sich dadurch hochhaut. Ja. Und die arbeiten gut zusammen dagegen, und dann macht man irgendwann die beiden gegeneinander. Und zwar auch das, was sie hier ansagen, dann von wegen hier 2 out of 3.
Ja, genau. Das haben sie dann hier ja auch gesagt, ne? Gib mir den Handshake, 2 out of 3 falls. Navid Erde schreibt, ich finde, ihr solltet erwähnen, dass Jay White der World Heavyweight Champion of the World of Japan war. Ja, stimmt, das haben wir noch nie erwähnt, da hast du recht.
Nee, wusstet ihr eigentlich, dass Jay White IWGP World Heavyweight Champion war?
Nee, wieso?
Erzähl mal.
Jay White war IWGP World Heavyweight Champion.
Das ist ein Ding. Merkt man gar nicht.
Krass, oder?
Ja.
Sehr gut. So, dann kam Scorpio Sky wieder zur Null-Reaction. Es hat niemanden interessiert.
Das war so, ja, so bitter.
So bitter einfach. Er kommt wieder und alle Leute so, yo. Und dann sehen wir die Zukunft, Action and Ready, der nicht mal mehr einen Einzug bekommt. Ja? On air so. Also das heißt, der steht schon im Ring. Dann haben die beiden ein Match, das ist auch okay. Ist halt ein Darstellungsmatch. Sie machen nicht zu viel fancy Shit. Action and Ready kriegt ein bisschen Offense. Dann versucht Scorpio Sky, ihn in den Finisher zu nehmen. Action and Ready kontert ihn aus. Das ist schon wieder so eine Situation, wo ich irgendwie sage, warum bringst du das in diesem Match? Das wäre sinnvoll, wenn ihr eine Fehde habt und du ihn wirklich mal auskonterst aus der Sache. Es sieht cool aus, aber dieses Match hätte es nicht gebraucht, weil du nimmst damit einen Konter zu seinem Finisher schon vorweg. Wieso? Verstehe ich nicht. Das wäre doch viel cooler, wenn die irgendwann mal tatsächlich nochmal aufeinandertreffen und Action and Ready besiegt ihn dann mit so einem Konter. Aber nee, man muss ja immer alles zeigen, was man kann. Also zeigt er das so, ja, dann gibt es hier, wie wir sehen, den TKO. Und ja, dann wird er gepinnt und das war's.
Genau, danach gab's...
Navin Erde schreibt hier, Andretti ist für mich der rationale Beleg dafür, dass Chris Jericho nicht die Shows booken sollte. Ja, Action Andretti ist okay im Ring, aber er hat halt Ausstrahlung wie 5 Pfund gehackt ist. Tut mir leid.
Es gab halt dann noch den Handshake von Scorpio Sky, glaube ich, wo er sagt so, ja, du bist eh ganz okay. Ja.
Deutsch sagt hier Brain Pullman Jr. Also wahrscheinlich Brian Pillman Jr. ist ja auch weg, hat er wohl auch keinen Bock mehr. Ja, kann ich auch verstehen. Man hat mit ihm ja auch nichts gemacht.
Ja, wenn du bedenkst, von den Varsity Blondes, 3 Leute, hat das Valley, Julia Hart ist das einzige Geschäft.
Ja.
Das ist schon bitter.
So sieht's aus. So. Denn von, wie hieß nochmal dein Partner von Brian Pillman Jr. kennt?
Keine Ahnung.
Griff Garrison, Mann. Merk es dir endlich. Von dem hören wir ja auch nichts mehr. So. Ja, und dann sehen wir den Main Event. Samoa Joe trifft auf CM Punk. Das war auch okay, war eher ein Brawl, fand ich fast zwischen den beiden. Da hat dann Samoa Joe Punk auch mal so hart erwischt, dass er sich wohl auf die Lippe gebissen hat. Blutete dann ein bisschen. Dann ging es in die Ringecke. Es gab den Ansatz zum Coquina-Klatsch. Den hat Punk dann ausgekontert mit dem Back-Suplex. Dann gab es den Flying Elbow-Drop. Ja, Samoa Joe hat ihn in den Crippler's Crossface genommen und am Schluss rollt Punk ihn auf. Und Joe kann es nicht glauben, dass er eingerollt wurde. So, das war okay. Nichts Überragendes, aber ein gutes Match für den Main Event. Dann ja, geben sich die beide die Hand, aber Samoa Joe sagt, ja, ich bin immer noch besser als du. Ich choke dich aus, du Schwein. So, und dann kommen FDR nochmal zum Ring und Samoa Joe verlässt dann die Halle. Und auch das hier, diesen Endshot von Ricky, der natürlich jetzt erst zum Ende kommt, weil er auch nicht genau weiß, soll ich jetzt eigentlich eingreifen oder nicht, weil Punk ja im Turnier mein Gegner wird. Das fand ich gut.
Mhm.
So, das ist in Ordnung. Das hat man in meinen Augen alles richtig gemacht. So, das war's soweit von Collision. Habt ihr da noch irgendwas abschließend zu oder sollen wir weitergehen zu Dynamite?
Ja, eigentlich nicht. Es ist wirklich das Ding, wie ich am Anfang von Collision gesagt habe, dass es einfach zu überhastet ist, diese 18 Jahre Storyline quasi zwischen Punk und Samoa Joe jetzt hier quasi abzuschießen.
Ich fand Collision im Großen und Ganzen sehr in Ordnung. Fand ich auch okay. Vielleicht noch, bevor wir zu Dynamite gehen, die Frage noch beantworten. Wann genau wurden FTR und Punk Best Friends? Die sind, glaube ich, privat schon sehr lange beste Freunde, oder?
Ja, das,
ja, das war schon bei Dynamite im ersten Run von CM Punk.
Genau, da ist er mal darauf eingegangen und dann ist natürlich jetzt vieles auch wieder über Twitter gelaufen. Aber ja, ich finde auch, dass man mit hier nochmal durchaus hätte sich die Zeit nehmen können, um nochmal einen Rückblick oder sonst irgendwie was zu schaffen. Das wäre machbar gewesen, aber ja, wir wissen ja, wie es eben so häufig bei AEW läuft. Es kommt dann eben nicht in die Main-Shows und man muss eben immer diesen ganzen Internet-Quatsch irgendwie mitgucken, weil sie eben davon ausgehen, ja, unsere Fans machen das ja. ist ja auch in Ordnung. Nur dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man keine neuen Fans dazu kriegt. Weil wenn man immer nur auf eine gewisse Crowd aus ist, dann wird das halt ein Problem. So, wir gehen rüber zu Dynamite, aber vorher bedanken wir uns bei unseren Patrons.
It is again time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Ketcher, Deuce, Jan Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Maximilian Gotchling, Michael Boorman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Moseman, and Vincent Vega. Thanks for your support.
So, ja, vielen Dank nochmal für euren Support. Und wir gehen rüber zu AEW Dynamite Nummer 197 aus Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Und auch bei Dynamite hatten wir nur 3.300 verkaufte Karten.
Autsch.
Ja, wir sind im Sestel Center in Saskatoon und ja, da geht's los mit diesem Match hier. Chris Jericho trifft auf Commander.
Kurze Frage, einfach nur, darf ich jetzt hier bitte nur einmal kurz einen Rant loslassen?
Ja, bitte.
Warum zur verfickten Hölle bucht man hier Commander? Er hat 0 gegen 3 und tritt gegen Chris Jericho an. Was zur verfickten Scheiße soll das?
Ja, aber er hat halt einen Teppich an.
Richtig. Hast du einen Teppich an? Nein.
Nee, ich klebe mir den Schnurrbart an und nenne ihn Macaroni. Danke, das war's. Oh, Alter, das muss jetzt losgehen.
So, naja, also der Opener Jericho gegen Commander braucht in meinen Augen auch wieder viel zu lang. So, Commander ist halt auch einfach nur für die Spots da. Juhu, ich kann übers Seil rennen. Es ist einfach belanglos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich mit Commander mitfiebern sollte, weil der einfach nur Füllmaterial ist. Ist
immer nur vor allem, er hat noch nicht mal einen Charakter. Es werden keine Promos mit ihm gehalten, nicht mal mit hier Abrahantes, den er hier an der Seite hat, der für ihn irgendwas spricht. Backstage-Dinger, gar nichts. Er ist einfach nur da und darf seinen Flippy-Scheiß machen. Und dann hat es dem Publikum angemerkt, dass sie auch keinen Bock mehr hatten.
Ja. Chris Jericho hat probiert, mit Jobs zu arbeiten. Commander probierte durchgehend seinen Flippy-Shit. Nämlich durchgehend. Er war zum ersten Mal auf dem Seil, da gab es wieder diesen Beine, Arsch, Beine, Arsch, Bim, Boing, Bing, Boing, Spot. Dann gab es, glaube ich, zweimal den Ich laufe quer über den Ring und springe nach draußen Spot.
Ja, weil er zu viel machen muss, immer.
Ja, Chris Jericho. Ja,
Chris Jericho nochmal die Stinkefinger, damit auch jeder mitkriegt, dass er immer noch der Bad Guy ist.
Richtig. Ja. Und hey, Überraschung, Commander gewinnt. Nee, natürlich nicht.
Nein. So, und ja, Commander kam dann noch irgendwie vom Top Rope. Hier sehen wir es dann auch. Ich muss halt wieder übers Seil laufen, weil das ist ja irgendwie mein Ding. Letzten Endes, Commander ist 0815 Mexican Guy, der auch bei WCW damals irgendwo in der Midcard gegen Bobby Duncan Jr. angetreten wäre. Tut mir leid. Jo. So. Warum ich jetzt mit ihm mehr mitfeiern soll als einem Lismark Junior bei WCW, hat sich mir bisher noch nicht erschlossen. Nur weil er übers Seil rennen kann? Nö.
So. Und vor allem, ich habe es da, glaube ich, noch einen Spot eingefangen. Bevor beantworten vielleicht noch die Frage von David Erde, was kostet so eine AEW Dynamite-Karte eigentlich?
Ja, also momentan sind offensichtlich die teuersten Karten, die sie jetzt gerade hatten, sondern der durchschnittliche Ticketpreis liegt bei $170. Also lass uns mal sagen, ja okay, die ersten in der ersten Reihe oder sonst irgendwie was, der niedrigste Preis sind, glaube ich, irgendwie $30 für Dynamite oder so. Und in der ersten Reihe lass sie 250 kosten, vielleicht 300. Dafür ist das schon echt bitter.
Allerdings.
Und wichtigste Frage für ihn, stets wird natürlich nicht mit H geschrieben. Wieso Commander mit K statt mit C? Weil er Model Commander ist.
Ja, ja natürlich. Doch. Wir kommen, glaube ich, noch. Ja, dieses Bild. Ja. Es war notwendig, dass Commander vom Top Rope springt und Jericho hier nicht rechtzeitig seinen Codebreaker einsetzt. Das hier ist das gebotschte Finish des Matches. Denn Commander springt vom Top Rope. Jericho verfehlt es, den Codebreaker hier richtig anzusetzen, weil er greift ins Leere mit seinen Händen. Und genau, er kommt da sogar noch einmal raus, Commander, und Chris Jericho setzt dann die Walls of Jericho an und dann tappt er aus.
Ja.
Also.
Ja. Auch hier wieder in meinen Augen zu lang, 12 Minuten, fast 13 Minuten sollte er eigentlich nicht brauchen für jemanden wie Commander, aber wahrscheinlich hat Jericho in ihm wieder irgendwas gesehen oder hat sich gedacht, ja, das ist wie meine alten WCW-Zeiten, wenn ich dann halt als Cruiserweight-Champion oder als Television-Champion dagegen die ganzen Cruiserweights angetreten bin. Jericho hat ja in der WCW auch alle möglichen Leute durch, von Super Kalo über was weiß ich, Damien 666 und die Villanos und keine Ahnung. Und natürlich gab es auch etliche Aufeinandertreffen zwischen ihm und dem Ultimo Dragon. Entschuldigung, The Ultimo Dragon. So, und ja, keine Ahnung.
Ja, das war wiederum okay, finde ich.
Das war okay. Dann kam Don Callis raus und sagte dann halt, ja, guck mal, damals, ne, da sind wir doch hier mit Bad News Allen, a.k.a. Bad News Brown aus der WWF, ne, da haben wir doch hier noch zusammengearbeitet und so, und das war doch der Oberhammer, so wie das damals war. Und dann sagt Jericho dann auch, ja, ich erinnere mich da noch dran, guck mal, und ich habe immer noch meine Haare und du, naja. So, und dann, ja, reden sie irgendwie kurz und er sagt dann auch so, ja, ich meine, sorry, aber wir waren doch echt Götter damals, so, wir sollten wieder zusammenarbeiten, damit man da ein bisschen was machen kann. Und Jericho will sich dann aber nicht so hundertprozentig darauf einlassen, also let it simmer. Ist okay, muss noch nicht sein, dass er jetzt darauf eingeht, kann man erstmal so machen. Ja, dann sahen wir Jungle Boy Jack Perry, der jetzt ja nur noch Jack Perry ist. Und er sagt, ja, ich verlasse mein Auto nicht, Alex Marvez, denn Hook ist ja überall und ein Problem am Arbeitsplatz, eine Gefährdung für mich. Und dann attackiert ihn Hook, der offensichtlich von der anderen Seite irgendwie in den Wagen gekommen ist, prügelt dann auf ihn ein und ich glaube, Jack Perry rennt dann wieder weg. Und dann sagt Hook noch in die Kamera, ja, lauf mal schön weiter weg, Jack.
Es spricht.
Ja.
Wow, immer noch scheißen langweilig, der Kerl. Ich kann ihm immer noch nichts abgewinnen. Dem neuen Jack Perry kann ich auch nichts abgewinnen. Tut mir leid.
Ich finde den neuen Jack Perry bisher in Ordnung. Er muss sich erstmal zurechtfinden in der Rolle. Er schauspielt eine Menge. Aber ich finde ihn okay. Aber Hook ist halt immer dasselbe wie immer. Ne? Es ist halt boring. Er wirkt auf mich wie ein trotziger 15-jähriger Teenager. Es ist halt mega langweilig.
Ich würde es jetzt begrüßen, wenn bei der nächsten Dynamite zumindest Hook rauskommt in den Ring und Jack Perry herausfordert. Er kommt von mir aus irgendein anderer Heel-Charakter raus, der meint so, ja, er muss jetzt sich beweisen und Hook wämst ihn weg und meint dann nur so, Jack, ich will dich haben, keine Widerrede. Und dann, dass das Ganze jetzt ein bisschen an Würze bekommt. Weil wir haben jetzt seit 2-3 Wochen, dass Jack Perry rennt vor Hook weg.
Ja.
Da muss jetzt dann ein Level abkommen.
Genau deswegen funktioniert er für mich einfach nicht.
Ja. Ja.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass Jack Perry einfach vorher als Jungle Jack Perry oder Jungle Boy Jack Perry oder wie auch immer jede Herausforderung den Scheiß mitgenommen hat und jetzt ist er böse und deswegen macht er das auf einmal nicht mehr und ist immer nur frei. Nein.
Deswegen wäre es hier in meinen Augen sogar perfekt gewesen, gerade jetzt mal den Jurassic Express wieder zu vereinen mit Christian. Jetzt wäre die perfekte Zeit gewesen, ne?
Um ja, einfach völlig dann, beschissene Idee.
Ja, nee, aber ich meine, jetzt würde das ja alles dann auch Sinn machen, ne? Und dann würde auch Sinn machen, warum Jack Perry eben nicht mehr auf die Sachen, weil Christian ihm sagt, nee, du musst dich nicht für jeden beweisen. Gerade das würde das doch auch dann schon ausmachen und dann sagen, nö, ich habe keinen Bock, gegen Hook anzutreten, keine Lust. So. Das wäre schon in Ordnung. Naja, dann erzählt uns Don Callis backstage, dass er den fünften Mann im Blackpool Combat Club habe und er wird sich darum kümmern. Er wird dann später die Ankündigung machen und er hat auch keine Angst vor Kenny Omega.
Don Callis ist zurzeit einer der wichtigsten Charaktere bei Dynamite, wie ich finde.
Ja.
Weil er einer der Top-Heels ist.
Richtig. Er wird auch wirklich ausgebuht, er kriegt wenigstens Reaktion. So, dann sind wir mit MJF und Adam Cole backstage und MJF trifft dann auf irgendwelche Mädels, mit denen er dann kurz mal rumhampeln will. Und weil es natürlich die Erwachsene-Liga ist, macht er sich den Reißverschluss zu, als wenn er gerade von einer einen Blowjob bekommen hätte.
Von allen Vieren. Von allen Vieren. Gleichzeitig.
Weil er schon einen Prügel hat.
Weil sein Schlingeldingeldingdong einfach 15 Meter lang ist.
So, es ist wieder ein bisschen shitty. Dann sagt Adam Cole, ich will aber lieber mit dir irgendwie daddeln. Und dann daddeln sie, weil es sich so schlecht verkauft, AEW Fight Forever.
Oh. Also, ich habe gemischte Reaktionen gehört. Die einen feiern es wegen seiner Arcade-Lastigkeit ab. Also, ich habe einige Reviewer gehört.
Es gehört nicht in die Show.
Findest du?
Ja.
In einer AEW-Show eine Promo für ein AEW-Spiel zu machen, finde ich, ist okay.
Nein.
So, ich finde, man kann es schon machen.
Das gehört nicht in diese Show. Was soll der Quatsch? Jetzt sitzen die beiden Jungs irgendwie zu Hause und spielen Videospiele. Nee. Wenn du das hypen willst, dann machst du das als einen Werbeblock fertig, so wie WWE das auch gemacht hat. Wir haben bei WWE keine Wrestler gehabt, die dann plötzlich Backstage saßen und gesagt haben, ja komm, wir spielen hier gegeneinander irgendwie Videogames. Nee, außer bei Up, Up, Down, Down. Was denn?
Wir hatten ja das Ding mit eben Up, Up, Down, Down. Während der Show selber, wo sie
eben
drin waren und dann eben die
LA Knight das Pad kaputt gemacht
Richtig.
Hat. Und da war es auch schon kacke. So.
Gut. Aber ich sag ja nur, wir hatten es halt auch.
Ja, es ist einfach nicht gut. So. Und naja, gut, also sie machen jetzt auf jeden Fall den Kram und dann versuchen sie natürlich wieder Maxwell als irgendwie den eigentlich doch netten Kerl, weil er ist ja nur so zum Bully geworden, weil damals ja niemand mit ihm spielen wollte.
Ja.
So. Ich meine, ich habe sonst kein Problem damit. Ich finde MJF und Adam Cole, die kriegen wenigstens Airtime und dürfen ein bisschen was machen und dadurch wird es dann einigermaßen interessant und das ist auch okay. Es ist auch okay, wenn die beiden das Turnier gewinnen, um dann auf FTR zu treffen. Aber
ja, aber allerdings ist es auch jetzt schon wieder die Story, die wir gerade mit Sammy Guevara und MJF hatten. Es ist über zwei Tage allerdings nur, bis es dann zum großen Match kam. Alles, was wir hier haben, ist ein bisschen mehr Zeit und ich habe so das Gefühl, dass die beiden sich ein bisschen besser auch privat miteinander auskönnen.
Wahrscheinlich, ja.
Dadurch kommt das ein bisschen natürlicher rüber. Aber nichtsdestotrotz, es ist dieselbe Story, die wir quasi schon vorher hatten.
Und ich muss mich wieder beherrschen.
So. Ja, genau. Dann haben wir Blind Eliminator Tournament. Die JAS tritt an gegen Orange Cassidy und Darby Allin, die wir gerade gesehen haben. In diesem Falle waren es natürlich Sammy Guevara und Daniel Garcia. Und ja, das Match bietet nicht viel Neues in meinen Augen. Also da war viel Blödsinn wieder mit drin, auch dieser ganze Quatsch, wo sie sich dann irgendwie gegenseitig schlagen müssen oder sonst irgendwie was und dann wieder Hände in die Hosentaschen und so. Es nutzt sich einfach ab. Es ist langweilig. Hier war es dann auch wieder so ein Ding. Daniel Garcia kriegt von Baba Tunde da hier, wie heißt er noch?
Prinz Nanda.
Na, Prinz Nanda, Ganda. So, ja, der gibt ihm dann das Skateboard von Darby und dann will er zuhauen, aber muss es dann bewusst so stellen, dass Darby ihn noch davon abhalten kann. Das war einfach timingtechnisch wieder nicht gut gemacht. Ja, dann kommt hier Swerve Strickland reingejuckelt, deswegen war Prinz Nana überhaupt da, tritt Darby ins Gesicht. Ja, die haben ja auch irgendwie eine Fehde gerade am Gehen, so Swerve und er, also es ist auch okay, aber ja, dann gibt es hier den Go to Hell und dann gewinnen sie halt. Ja.
Ja. Und wir hatten jetzt zum 6. oder 7. Mal innerhalb gleich von einigen Wochen Daniel Garcia gegen Orange Cassidy.
Ja, es ist jetzt gut.
Jetzt haben wir hier nochmal den Handshake, Sammy Guevara's Faceturn, der überhaupt nicht zünden will. Ja. Allein wie dieses Hin und Her zwischen ihm und Daniel Garcia, da ist überhaupt nichts. Von wegen, ich will nicht mit dem Kerl zusammen sein, ich kann den Kerl nicht leiden, sonst irgendwas. Da ist gar nichts.
Ja.
Ist einfach raus. Da könnte man so viel draus machen, um Sammy Guevara jetzt endlich face zu turnen. Aber alles, was wir kriegen, ist ein Handshake an Darby Allin.
Ja.
Das ist auch nicht gut. Es ist,
ist es nicht.
Viel, ganz viel Luft nach oben da für eine winzig kleine Storyline und nicht mal das kriegt er auf die Reihe. Tut mir leid, das ist absolut scheiße.
Das ist echt schlecht. Ja, und dann haben wir hier die Weiterführung von Darby Allins Schützling, nämlich Nick Wayne, der einfach aussieht wie ein 15-jähriger Gänsehalstrottel.
Er ist gerade 18 geworden.
Ja, er sieht aber aus wie ein 15-jähriger Gänsehalt-Trottel.
So. Wisst ihr, wie er aussieht? Wie der junge Zwillingsbruder von Will Ospreay.
Ja, habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, dass er ihm ein bisschen ähnlich sieht.
Ja.
Ja, dann kommt nämlich hier, dann geht es hier weiter, dann kommt Roderick Strong. Aber Adam, bist du jetzt nicht mehr mein Freund? Was? Doch, Buddy, aber ich habe da, vertrau mir mal, ich habe MJF unter Kontrolle. Leute, Alter, alles wirkt irgendwie so, als wenn das hier so eine College-Storyline ist. So, das
ist es.
Das ist anstrengend einfach. Und jetzt hast du auch noch Typen, die auch noch so aussehen wie vom College. So, sorry, aber Nick Wayne, der braucht mindestens erstmal ein Jahr, um mal ein bisschen Body aufgebaut zu haben.
Und der bekommt den Main Event.
Und stattdessen so Leute wie Big Bill, weißt du?
Ja.
Gefühlt 2,10 Meter groß, Alter, so breit. Ja.
Egal. Ja. Und vor allem, das Match hier fand ich irrsinnig unterhaltsam.
Ja, das war okay.
Vor allem, die beiden sind super Entertainer, was das angeht. MJF und Adam Cole funktionieren großartig zusammen.
Weil vor allem, sie haben in dem Match zwei Sachen, finde ich, absolut großartig gemacht. Sie haben diese Double Clothesline so gehypt, dass ich sie jetzt auch endlich sehen will. Und sie haben am Anfang den Power Slam, den Body Slam gegen Big Bill gehypt.
Ja.
So hatte dieses Ding auch Relevanz. Da musste MJF vorher Big Bill in die Hand beißen und dann kommt der Slam und die Halle ist explodiert.
Ja. Weil man in dem Moment ja sieht, wenn die Leute in eine Storyline investiert sind, krass, dann geht es ja gar nicht mehr darum, irgendwie ein Flippy Shit vom Top Rope zeigen zu müssen.
Ha! Und hey, da ist noch was. Wenn man die großen muskulären Typen wie große, böse, muskuläre Typen darstellt und auch für die verkauft, hey, dann haben die auf einmal Glaubwürdigkeit. Denn ich fand hier Big Bill und Brian Cage absolut in Ordnung.
Ja.
Sie wurden als ein böses, muskelbepacktes Tag-Team dargestellt.
Richtig. Weil die anderen ja auch für sie zählen und sie dann auch eben so darstellen können. So, und dann ist das auch okay. Und dann kann meinetwegen auch ein Brian Cage hier seine Powerhouse-Aktionen und sowas zeigen. Trotz alledem finde ich ihn brühlangweilig. So, aber ja, wie gesagt, er kriegt dann hier den Finisher, er kriegt, glaube ich, den Heatseeker erst ab, ne, und dann gibt es den Boom von Adam Cole, der immer noch nicht so toll aussieht, aber naja, was soll's. Und dann haben die beiden gewonnen. Und dann, sagt er natürlich, ja, es gibt jetzt hier Storytime mit MJF und Adam Cole und so weiter und so fort. Und ihr alle wisst es, we are better than you. Baby. So, und Roderick Strong steht backstage. Das hier zum Beispiel hätte doch schon längst gereicht. Das hätte vollkommen gereicht. Du brauchst nicht vorher einen Roderick Strong. Ach, Adam. Sondern
bist du nicht mehr mein Freund.
Genau, das reicht doch vollkommen. Du siehst einen Roderick Strong backstage, der geht kopfschüttelnd weg. Das wäre schon perfekt. Das wäre Aussage genug.
Ja, und vor allem, das kannst du öfters machen.
Ja.
Dass er einfach nur weggeht, einfach nur dasteht und zusieht.
Genau. Ja. So, dann haben wir nämlich die nächste Freundschafts-Storyline.
Ja, so viel hätte besser sein können, wenn irgendwas Interessantes wäre.
Genau, Chris, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt willst du hier wirklich hier mit Don Tellis rumhampeln? Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ja, komm, ich bin wegen dir vom MMA weggetreten und wollte mit dir hier was zusammen aufbauen. Und da in dem Moment hätte Chris Jericho sagen müssen, ja, hast du aber nicht. Du hast nämlich jede Scheiße verloren. Und ich will retiren.
Ja, so. Nämlich jetzt.
Keine nein, Angst, Jackie. Nein, ich will das konstruktiv behandeln. Also, konstruktiv behandelt. Jake Hager ist a fucking mess. So, ja, das Problem ist, er ist eigentlich ein legit MMAler und ihr habt nichts mit ihm gemacht. Er ist eine absolute Undercard-Opening-Nummer. Und jetzt steht er da und gibt seinen Hut wieder zurück. Ganz ehrlich, ohne
die das Einzige, was er hatte.
Ja.
Und das gibt er jetzt auch noch ab.
Ohne die JAS wird er gar nichts mehr haben. Ganz ehrlich, den Typen könnt ihr in 3 Monaten entlassen, wenn er jetzt alleine antreten soll. Also wenn ihr mit ihm irgendwas machen wollt, Leute, dann baut ihn nochmal als MMAler auf. Ansonsten lasst gut sein. Hm.
Kommen wir wieder zu etwas Gutem.
Ja, Ruby Soho kam dann raus gegen Sky Blue. Es geht natürlich um das Owen Hart Tournament.
Da gab es auch einen Botch gleich leider. Beziehungsweise es sah halt nicht sonderlich gut aus.
Ja.
Es ging ein bisschen hin und her. Sky Blue konnte ein paar Moves zeigen. Die sahen ganz okay aus, aber man merkt, es ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ja. Und schlussendlich gab es dann auch den Finisher vom Top Rope von Ruby Soho und sie grinst in die Kamera und gewinnt natürlich.
Aber was ich tatsächlich positiv vermerken muss, ist das Match, da war nicht, es war von, er hatte die richtige Länge, es war ein Botch mit dabei, aber Sky Blue, finde ich, hat sich in den letzten Wochen wirklich gesteigert. Bei ihr sehe ich zumindest irgendwie sowas wie eine Entwicklung, das ist in Ordnung. Und ja, ich wollte mich nicht drüber beschweren, aber Arsch frisst Hose.
So. Das ist ja keine Beschwerde. Ja.
Nee. So ist das. Und da war ich überrascht. Und zwar positiv.
Ja.
Alter, ich dachte das nicht.
Doch. Also Harley Cameron, die hatte ja schon mit The Party einen Song aufgenommen. Für den Kanal von The Party tatsächlich. Und ich wusste ja, dass sie singen kann. Und ich wusste auch, bei der einen Show hatte sie ja schon den Flow beim Rap. Sie kann das, wenn sie das machen will. So. Und das ist auch in Ordnung. Und da macht sie hier irgendwie ein Mini-Skit auf, auf die Acclaimed. Das ist okay.
Das war wiederum nicht okay. Das hätte man weglassen können. Die Tröten nach der Videopremiere.
Ja.
Muss nicht. Wieso? Kann man doch einfach wegschalten, fertig. Es hatte genug Impact, dass man das einfach
stellen lassen hätte. Das Video können. Einfach so einblenden können.
Genau.
Ohne großes Wenn und Aber drumherum. Einfach einblenden. Jeder weiß, worum es da geht.
Ja.
Jo. Und fertig so. Ist.
Dann QTV, ist eben der Blödsinn. Dann kommt Swerve Strickland gegen Nick Wayne. Und wie gesagt, Nick Wayne sieht einfach aus wie der Durchschnittsdödel überhaupt. Sorry, aber ich kann dem Typen...
Ja, er ist eigentlich der Typ, der hier aus der Stadt kommt, der von den Bad Guys plattgehauen wird normalerweise.
Ja. Und auch hier wieder so, er wird gehypt und sonst irgendwie was. Und Leute, Alter, wir haben jetzt 25 Typen, die genauso sind wie er. Ja, er kann auch ein Hurricanrana vom Apron. Und es ist so, ich weiß nicht, wer von euch das Segment gehört hat von Jim Cornette, Brian Last über Will Ospreay und Kenny Omega.
Ja, ich habe es mir angehört.
So, und Cornette spricht da was an, was ich wirklich, wirklich wichtig fand, weil er hat ja auch diverse Sachen positiv erwähnt in dem Match und Brian Last findet die ja sowieso gar nicht so schlecht, aber er und Brian Last, die haben beide was angesprochen, was ich echt wichtig fand, wo sie nämlich meinten, das Ding ist, deren Hurricanranas, also Frankensteiner, wie auch immer, deren Head Scissors, deren 450 Splashes sehen alle super aus. Und die Standards, wie ein Hip Toss, wie ein Schlag, ein Tritt, alles sieht phony aus. Und Brian Last hat es dann auch noch beschrieben und ich fand es perfekt, weil mich das auch so nervt, diese Scheiß-Matches zwischen Moxley und Ishii oder was weiß ich nicht was, wo sie da stehen, schlechter Vorarm, du schlechter Vorarm, ich schlechter Vorarm. Warte, lass mich dir einen Vorarm geben. Okay. Jetzt du. Leute, es ist ein Kampf. Ihr wollt es gewinnen. Ist es Quatsch, dass man so einen Scheiß macht und dann teilweise mit Chop, 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 Chop 8 Minuten lang den Scheiß durchzieht? Das ist einfach nur dumm. Die Leute, und Brian Lars hat es dann so gesagt, die Leute verletzen sich da, es sieht aber scheiße aus, alle Leute glauben, es ist fake und die Leute haben wirklich Schmerzen dabei. Das ist hammerdumm. Und dann kommen solche Aktionen dazu, wo dann eben Brian Lars auch sagt und Kenny, dann kriegst du Michinoku-Driver ab und landest komplett auf dem Kopf. Wie oft meinst du, dass du diesen Michinoku-Driver oder den Tiger-Driver 91, 98, wie auch immer, wie oft du diesen Tiger-Driver hinnehmen kannst, bis du querschnittsgelähmt bist?
So ist es. Das, und da gab es ja auch, glaube ich, das Statement dann von Kenny Omega, dass es so gewollt war. Ja, wenn es so gewollt ist, Alter,
dann hat er einen an der Waffe, wenn das so richtig gewollt ist.
Wenn er, ja, weil eben... Weil
dann, dann gehört er nicht in so einen Sport.
Dann greift das, was gerade Gordon gesagt hat. Wie oft will er dann sowas machen?
So, und das ist eben genau der Punkt. Und wenn wir auf der anderen Seite Ric Flair dafür verdammen, dass er sich dehydriert vor seinem letzten Match und zweimal bewusstlos wird und damit auch unsafe für alle anderen Worker... Alter, Kenny, willst du wirklich dafür verantwortlich sein, dass Will Ospreay sich sein Leben lang irgendwie Vorwürfe dafür macht, so wie es D'Lo Brown gemacht hat bei Darren Drostorff? Sorry, I don't get it, Alter. Ich verstehe es nicht. Du kannst auch so ordentliche Matches führen. Lass doch den Scheiß, Mann.
Weil wir gerade hier das Bild gehabt
haben. Für wen? Ich jetzt mal ganz ernsthaft. Für wen denn, Alter? Für die Jungs, die da in der ersten Reihe sitzen, die dann sagen, yo, ich habe meine $170 bezahlt. Geil, Kenny hat sich fast das Genick gebrochen.
Die werden dann sagen, oh, Kenny hat sich das Genick gebrochen. Ach, wir haben ja noch einen Darby Allin da. Der macht das auch nochmal weiter. Ja. Tschüss, Kenny. Ja.
Man braucht doch. Man
keiner braucht von den das, Jungs wird man, euch das danken, wenn ihr euch da den Hals brecht. Nee.
Ja, man braucht doch nicht das, was man bei CCW im kleinen Rahmen hat, hier im großen Rahmen machen, nämlich Gladiatorenkämpfe, wo es wirklich gefährlich wird. Ja. Und ja, Mukhet Klinch, ich habe das Match gesehen, wo Mox die Stäbe in den Schädel gestochen bekommen hat. Und da sage ich auch, Mox, es ist mir scheißegal, ob du das geil findest, ob das dein Stil ist. Du hast eine Frau, du hast eine Verantwortung, du bist in einer Millionen-Company und du hast gefälligst auch, du bist auch in einer Vorbildfunktion für junge Menschen, die Wrestling anfangen zu schauen. Und nur weil ihr als die Erwachsenenliga darstellen wollt, seid ihr das nicht. Ihr werdet von 13- bis 14-Jährigen gesehen. Hey, ich kann hier jetzt auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe damals mit 13, 14 Nick Mondo, Junker Sai, Thumbtack Jack und wie sie alle hießen, ich habe es gesehen und ich wollte diesen Stil wrestlen. Wenn ich damals schon in Wien gewohnt hätte, ich wäre zu Kovac in die Wrestling-Schule gegangen und ich wäre darauf erpicht gewesen, dass ich dieses Hardcore-Ultra-Violence-Wrestling erlerne, weil ich es gesehen habe, weil es zelebriert wurde. Und da gibt es genug Leute da draußen, die jung sind und die das auch sicherlich geil finden. Newsflash, ein paar Jahre später, ich bin froh, dass ich nicht nach Wien gegangen bin und das durchgezogen habe, weil das ist einfach nur gefährlich und das wird aber leider auch, natürlich durch auch das eigene Bewusstsein wird das propagiert, dass man das machen will, aber wenn man sowas sieht, wie ein Jon Moxley eigentlich in einer Millionenliga ist und eigentlich nur blutet und das geil findet und das auch in Interviews sagt, sorry, nein, einfach nein.
Und irgendwann wird es so sein, dass irgend so ein Spot daneben geht und es wird jemand liegen bleiben. Lance Archer ist schon liegen geblieben und er hat Glück gehabt. Er hat einen Stinger, der sich wieder aufgelöst hat. Und wenn wir dann den nächsten haben, wo es sich nicht mehr auflöst, dann geht es richtig rund. Dann wird das nämlich ein Problem werden, weil dann nämlich irgendwann die Leute sagen, Alter, was ist eigentlich los in deiner Liga, Tony? Und dann wird es auf einmal heißen, ja, tont es runter. Warum macht ihr es nicht gleich? Ich verstehe es nicht. So, wir haben also ein Match hier mit Nick Wayne und es ist das Typische. Er weiß, Nick Wayne hat überhaupt keine Ahnung, wo er im Ring zu stehen hat. Natürlich called Swerve das Match, das ist auch in Ordnung. Am Ende, wie gesagt, gibt es dann Darby, der dann nochmal reinguckt. Wo hatten wir ihn jetzt? Entschuldigung, ich habe ihn ja da, ne? Guckt dann nochmal. Swerve geht dann auf ihn los, dann gibt es den Kick, es gibt den Driver und dann hat er gewonnen. Mhm. Und dann, ja, verpisst dann, er halt.
Dann war es das. Und Nick Wayne ist so grün in der und er hat so viele Sachen gebotscht auch. Veteran Jack Vaughn würde ihn wahrscheinlich als Real hernehmen, um zu sagen so, this is professional wrestling, Nick Wayne, and this is super duper indie wrestling.
Ja, genau. Und dann, ja. Guck mal halt, also jetzt guck ihn dir an. So, er sieht einfach aus wie ein Highschooler. So, es ist einfach Blödsinn. Und da, das ist auch das Image, das hier vertreten wird. Jeder kann Wrestler sein und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, er hat keine Ausstrahlung. Nur weil er die Storyline hat, mein Vater ist tot. Yo, hatten wir auch alles schon XYZ mal. Sorry, das bringt einfach nichts. So.
Ja.
Und dann kommen wir zum Main Event. Das in diesem Falle ein Segment ist und Don Callis sagt ja an, Kenny Omega soll rauskommen und dann gibt es den letzten Mann und es ist Pac! Er ist wieder da.
Und das haben sie so versaut.
Ja, es hatte nicht so viel Impact.
Witzig.
Ja,
ja.
Das echt so traurig wäre. Ja, und dann sagte er halt, do you know how long I waited for this? So, und dann habe ich halt gedacht, ja, das ist okay, kann man erstmal machen. Und dann wollen sie ihm da irgendwie den Kopf kaputt hauen und dann sagt er ja, aber ich habe ja hier auch noch jemanden für euch.
Guck auf den Tron. Und anstatt, dass Peck dann seinen Salto Mortale da von oben macht.
Ja.
Nee.
Was? Gucken wir halt auf den Tron.
War auch schon wieder richtig dumm.
Jetzt ganz ehrlich. Peck steht auf der Seite und Kenny lacht nur so, schaut auf ihr drauf und Peck hat einfach nur so, ist doch mir. Und selbst nach dem Video.
Jetzt gucke ich auf den Tron.
Und nach dem Tron, selbst nach dem Tron, nach dem Trailer hätte Peck sagen können, ja und, bam, danke.
Ja, genau.
Und jetzt nochmal etwas. Ich weiß, wir wollten eigentlich jetzt konstruktive Kritik geben, aber jetzt zum Schluss hin hier wurde ich wirklich wütend. Denn man hat 30 Milliarden AEW-Stars. Man braucht aber die Young Bucks und Kenny Omega brauchen wieder einen Star aus Japan. Meine Fresse, wenn ihr das macht, dann teast das doch bitte über ein paar Wochen an. Kota Ibushi ist einer der größten Namen, die New Japan hat. Und ihr macht das einfach so flump. Und Newsflash, diejenigen, die nicht New Japan schauen, wissen nicht, wer das ist.
Richtig.
Und
das Ganze eine Woche vor dem Match.
Ja.
Hier ist übrigens unser fünfter Mann. Ist eine ganz große Nummer. Google mal.
Ist nicht Kota Ibushi irgendwie auch der Lover von Kenny Omega?
Kann gut sein.
Ich glaube irgendwie, dass da irgendwann wurde mal gesagt, dass Kenny Omega und er irgendwie bisexuell wären oder so und die hätten wohl mal was miteinander gehabt. Ich hätte auch gesagt,
ist okay,
ist ja auch in Ordnung, aber Alter, genau das, ich sehe es ja ganz genauso wie du und ich finde, das ist auch kein Rant, es ist eine ehrliche Kritik, so, ne, einfach mal zu sagen, Alter, Leute, Kota Ibushi und das wird dann mal so nebenbei angekündigt, während man vorher Pack bringt, der jetzt auch monatelang nicht da war und damit dann sein Comeback auch noch schmälert?
Ja. So. Es ist einfach so schade. Ich habe mich wirklich über Pack gefreut. Jetzt hier kommt meine konstruktive Kritik, was ich hier anders gemacht hätte. Man hätte Kenny Omega in den Ring gehen lassen sollen. Man hätte ihn gerne einem Stare-Down geben sollen. Und dann attackiert Pack von hinten. Oder noch besser, es kommt das Theme von Pack, weil das wäre dann, glaube ich, auch noch ein bisschen geiler gewesen. Ja. Und Kenny Omega dreht sich zum Ring, Pack kommt dann von hinten und dann attackiert er ihn. Und dann kommt die Rede von, ich bin der fünfte Mann. Und dann kommt das. Und dann kann man von mir aus das mit Kota Ibushi bringen, wobei ich sage, das aller nein. Aber ja, man hat den Gast die nächste Woche, deswegen musste man das bringen. Keiner außer New Japan Wrestling Fans wissen, wer Kota Ibushi ist. Kota Ibushi, kurz für alle, ist eigentlich ein begnadeter Wrestler, ist ein großartiger Techniker, hat sein Standing, aber es kennt ihn über See, glaube ich, fast keiner. Er hat nicht so ein Standing wie Okada. Er ist dabei,
denke,
aber...
Ich denke schon, auch hier wieder die AEW-Crowd, zumindest die Hälfte der AEW-Crowd wird ihn kennen. So, und ja, genau, hier Navid Erde sagt es auch gerade, ne, toll bei NXT. So, die werden ihn schon kennen, aber auch da wieder, Alter, ihr wollt doch auch Casual View, ihr wollt neue Fans haben. Stellt solche Leute dann auch vor und macht dann wirklich mal was damit und geht nicht immer davon aus, ja klar, natürlich, das ist der und der und klar, Butcher und Blade, die richtig, die kennen wir ja alle aus der Independent-Szene.
Machen wir einfach die Frage von Blizzard. Habt ihr kein Handy? Habt ihr kein Google?
Oh, der war schön.
Ja, aber ist das so teilweise.
Ja. Wer ist das? Luther? Ja, wer kennt ihn nicht?
Ja, genau. Ach, so, wer möchte jetzt zum Abschluss noch an der Battle Royale teilnehmen?
Oh ja, es ist Battle Royale Zeit. In der Zwischenzeit sage ich etwas zu Dynamite. Ich fand es bis zu einem gewissen Grad okay. Ich finde, dass MJF Adam Cole ist zwar cheesy, aber ich fühlte mich unterhalten. Das Match gegen Brian Cage fand ich auch gut. Was gab es noch? Wenn ich eigentlich jetzt schon nachfragen muss, was es noch gab. Was hatten wir hier noch? Man hatte eben das Segment, man hatte Chris Jericho gegen Commander, kann man in den Tonnen kritten. Don Callis war großartig. Sammy Guevara und Daniel Garcia funktionieren nicht als Team. Man bringt das jetzt eben, um da einen Sammy Guevara gegen MJF zu stellen. Ja, genau. Und Ruby Soho gegen Sky Blue war auch eigentlich okay. Aber ganz vom Unterhaltungswert her fand ich hier Collision wirklich die beste Show. Dynamite hat am Ende einfach wieder so viel falsch gemacht, weil es wieder der Kenster war. Es war der Over-the-Knee-Breaker.
Ja. So, jetzt geht's hier rund. Ja. Zwei Doinks gleich.
Ja. Und da wird er gesagt, gleich, er springt gleich raus, weil ich bin ihm zu brutal. Ja, da kriegst du ja gleich aufs Maul hier. Aber ich, oh scheiße, okay, ich nehme wieder den Mund zu voll, glaube ich. Oh, ja. Oh.
Großartig
oh, gemacht. Und da bin ich raus aus dem Rumble. Oh, wird es? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, wird es Navid Erde oder wird es erkennen?
Oh! Doink ist irgendwie vollkommen overpowered in diesem Game.
Das ist ja geil. Schön, dass ich ihn immer krieg.
Ja.
Gebe ich dir den nächsten. Ich krieg immer
nur Jungs. So, das war's für heute von uns. Wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, es war jetzt mal konstruktivere Kritik als sonst, aber glaubt mir, in Zukunft werden wir wieder ein bisschen mehr ranten, weil es ist halt einfach auch teilweise so unerträglich. So, ihr dürft euch jetzt verabschieden.
Ach, das auf jeden Fall. Endlich wieder ranten beim nächsten Mal. Freue ich mich drauf. Das wird schön. Nein, aber ganz ehrlich, Collision ist eindeutig die bessere Show von beiden. Ist wirklich schade, dass die schlechteren Einschaltquoten haben. Keine Ahnung, wieso. Toni, nimm dir halt Collision als Vorbild auch für Dynamite, für Rampage. Nein, lass Rampage eigentlich komplett weg. Mach was Anständiges raus. Das Übliche wie immer, krieg deinen Scheiß zusammen. Und für euch, danke, dass ihr uns wieder zugeguckt habt. Gebt uns einen Daumen, empfehlt uns weiter, schreibt Kommentare. Feiert uns! Was auch immer. Bis dahin, reingehauen.
Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Viert gut. Habidere.
Tschüss, bis dann.